If I say something now, I will be in trouble, you know.
Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill die Ecke gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und endlich wieder mit mir zusammen im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Schön wieder hier zu sein, oder?
Ja, ja, also es ist schön.
Den Umständen entsprechend schön.
Genau, das würde ich aber auch mal sagen. Der VfB Stuttgart ist fast wieder der alte, könnte man sagen. Zwei wunderschöne Jahre oder anderthalb liegen hinter uns. Und zack, erleben wir die erste Niederlagenserie unter Sebastian Hoeneß. Drei Niederlagen in Folge gab es noch nie, seitdem er Trainer ist. Und wir müssen reden, würde ich sagen.
Wir müssen reden. Und der VfB hat es immer noch drauf. Er kann uns auch zwei Wochenende in Folge versauen. Finde ich irgendwie auch ein bisschen beruhigend.
Ja, man hat sich schon dran gewöhnt, dass es eigentlich immer was zu feiern gibt in Stuttgart, in Bad Cannstatt. Vor allem mit diesem Trainer an der Seitenlinie, auch mit dieser Mannschaft.
Ja.
Aber jetzt ist es wirklich ja, schwierig gewesen in den letzten 7 Tagen, würde ich sagen. Deswegen nehmen wir auch heute am Sonntag bereits auf. Es ist 17.15 Uhr und ich glaube, es lohnt sich, die Uhrzeit heute mit dazu zu sagen. Denn es ist eine volatile Situation aktuell. Es passieren ständig irgendwelche Dinge, die man so nicht vorhergesehen hat. Unter anderem Anthony Rouault, der jetzt aktuell, ich glaube, in seinem Citroën C4 sitzt, um nach Frankreich zum Medizincheck zu fahren.
Vielleicht, ja.
Ein anderer wird mit einem TGV oder mit was auch immer vielleicht nach Stuttgart gekarrt, um morgen vorgestellt zu werden. Darüber gilt es natürlich zu sprechen. Und Amin Aldakil muss ich schon wieder schonen.
Ja, schon ist gut. Das klingt, als ob er es freiwillig machen würde. Der ist halt verletzt, der Gute. Völlig überraschend.
Ja, völlig überraschend und auch sehr traurig, dass es ihm erneut passiert ist und ihn erneut erwischt hat, muss man dazu sagen. Das sind alles nur Randthemen.
Ja.
Um mal eine wirklich grobe Übersicht zu geben, würde ich sagen, fahren wir jetzt unseren Jingle ab und unser Bild rein. Dann seht ihr, um was es heute gehen soll. Natürlich müssen wir über das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sprechen. War es das Schlechteste unter Sebastian Hoeneß oder nicht? Am Ende ist es mir egal. Das Ergebnis war kacke. Wir reden darüber. Dann steht am Morgen an der Deadline Day.
Ja. Oh ja.
Eigentlich war ich immer ganz froh, wenn man eigentlich im Vorfeld schon wusste, es passiert nicht mehr viel beim VfB Stuttgart. Und dann hat uns der Fabi doch noch mit irgendwas überrascht. Aber prinzipiell waren wir ganz entspannt, weil wir mussten nicht, konnten aber. Diesmal wird das ein bisschen anders sein, denn ich habe es gerade eben schon angedeutet, der VfB muss wohl nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wir gucken uns die Situation ein bisschen an und versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Dann gibt es keine Zeit, sich auszuruhen. Nach dem Großereignis, ja, unter der Woche gegen Paris Saint-Germain und dem Debakel, möchte ich fast schon sagen, gegen Gladbach, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber der Enttäuschung, ja, folgt jetzt die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen durch einen erfolgreichen Einzug ins Halbfinale des deutschen Pokals. Am Dienstag kommt Augsburg. Wie wir dieses Spiel auf unsere Seite ziehen, wissen wir nicht.
Aber wir werden es schaffen und wir haben dann vielleicht so ein paar Tipps, wie wir uns das vorstellen könnten. Ja. Aber ganz klar ist, das Spiel am Dienstag ist wahnsinnig wichtig. Der VfB ist 2 Siege von Berlin entfernt.
Absolut.
Und das Pokalfinale war noch nie so nah, würde ich sagen.
Ja, ja. Also darüber gilt es zu reden. Dann haben wir nochmal ein Update. Ja, es ist leider so bezüglich Gökay Akbulut.
Ja, das wird so eine Soap-Opera und wir machen jede Woche eine neue Folge dazu. Und es gibt ganz irre Wendungen wieder.
Ja, es ist mehr Drama, als mir lieb ist. Aber sei es drum, wir werden natürlich auch da wieder drauf Bezug nehmen. Und dann gibt es noch so ein paar interessante Themen, wie zum Beispiel eine spannende Kooperation mit, jetzt weiß ich nicht genau, ob es IPAI ausgesprochen wird oder IPAE. I don't know, aber darüber gilt es zu reden. Finde ich wirklich ganz spannend. Und NLZ, die durften gestern auch ran. Ähnlich erfolgreich wie der VfB.
Gleicher Gegner, gleiches Ergebnis zum Teil. Ja, es war kein gutes VfB-Wochenende.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Und was wir euch auch noch gleich mitgeben wollen. Wir wissen natürlich auch, momentan produzieren wir Unmengen an Content, was allerdings auch ein Stück weit an diesem Club liegt. Heute, Sebastian, versuchen wir es in 90 Minuten zu schaffen, damit ihr nicht ganz so überfrachtet seid. Und wir können euch auch sagen, die nächste Folge kommt nicht vor Donnerstag. Also ihr habt ein bisschen Zeit, euch diese Folge jetzt reinzuziehen. Und wenn euch das alles so viel ist, hört euch nur das Augsburg-Segment an. Das wird heute das Gute-Laune-Segment, wenn man das so sagen kann. Gut, ich würde sagen, bevor wir reingehen, vielleicht nochmal eine ganz kurze Botschaft von unserem CEO.
Entspannt euch ein bisschen.
So, und das reicht dann aber auch schon fast, weil jetzt kann ich eigentlich nur noch damit dienen, dass wir direkt in medias res gehen.
Sebastian, ja, also ich muss sagen, ich war auch gestern nach Abpfiff alles andere als entspannt. Also ich war wirklich, ich muss so sagen, verärgert.
Warst du zum ersten Mal so ein richtiger Gegentribünenbruddler?
Nee, nicht zum ersten Mal. Also ich war gegen St. Pauli. Habe mich auch schon massiv geärgert, dass man halt das Jahr so wegwirft quasi, also den Jahresabschluss. Aber diesmal, es war halt einfach nicht gut. Und das nach dem Spiel gegen Mainz, was auch schon nicht gut war. Und es ist einfach keine Ergebniskrise, sondern es war einfach ein erschreckend schlechtes Spiel vom VfB. Und ja, ich habe mich sehr geärgert. Das Einzige, was gestern schön war, war das Wetter. Das fand ich super.
Das Wetter war toll, aber es nützt ja nichts. Wir müssen über Gladbach und die aktuelle Lage hier in Stuttgart sprechen. Zum ersten Mal, das habe ich schon gesagt, verliert der VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß 3 Spiele in Folge. Und wir beginnen vorne, nämlich mit der Aufstellung. Mhm. Und hier vielleicht erstmal vorweg. Es wurde wirklich viel diskutiert, viel geschrieben, sei es von den Medien, sei es auf Twitter, sei es auf Blue Sky, sei es auf Insta, sonst wo, dass Sebastian Hoeneß zu viel rotiert hätte. Ich finde die Diskussion ein bisschen müßig, aber ich glaube, wir werden sie führen müssen. Es gab 7 Wechsel, aber Nübel, Rouault und Woltemade waren ja eigentlich unumgänglich. Also Anthony musste den gelb gesperrten Chabot ersetzen, Enzumio ging für Karasor auch gelb gesperrt auf die 6. Dafür übernahm dann Nick die Rolle hinter der einzigen Spitze, Ermedin Demirovic. Und Alex Nübel steht natürlich nach überstandener Erkrankung wieder im Tor. Das ist gar keine Frage. Also die 3 Wechsel sind klar und da kannst du auch wenig verhandeln. Dann hast du auf der Außenbahn einfach Handlungsbedarf gehabt. Ja, also Josh Wagnermann, der hat ja heute noch Albträume von Barcola. Ja?
Schleudertrauma.
Absolut. Ja, also der brauchte eine Pause, keine Frage. Und sprechen können wir meiner Meinung nach über Führig, Undav und Mittelstädt. Ja, die wurden dann durch Brunasen, Henriks, Demirovic ersetzt. Aber auch da, wir haben in unserem Startelf-Tipp auch darauf abgehoben, dass zum Beispiel Maxi vielleicht mal eine Pause braucht. Wie siehst du es denn jetzt? Waren das zu viele Wechsel auf einmal? Und auf welchen Positionen hätte Kontinuität der Mannschaft vielleicht gut getan?
Also ich gebe dir recht, ein paar der Rotationswechsel waren, konnte man kommen sehen, das war klar. Was mich tatsächlich dann so ein bisschen irritiert hat, war zum einen, dass Sebastian Hoeneß die linke Seite komplett zerpflückt hat, also Mittelstädt, Pause, okay, aber auch Chris Führig raus und dann Henriks und Brun Larsen, der ja auch meistens für den VfB auf rechts gespielt hat. Also du hast dann 2 Leute auf der linken Seite, die noch nie zusammengespielt haben und man hat gemerkt, das hat auch nicht richtig gut funktioniert. Das war das eine, was mich bei der Aufstellung so ein bisschen irritiert hat. Und das andere war, dass Enzumio neben Stiller auf der 6 spielte. Und du hast einen Angelo Stiller, der aktuell nicht in seiner besten Form ist. Und dann hast du einen Enzumio, der auf seiner Stammposition auch nicht in der besten Form ist. Und dann ziehst du ihn zurück auf eine Position, die, glaube ich, für ihn ein Stück weit schwieriger ist zu spielen. Und da habe ich mich gefragt, ob da nicht Jannik Keitel da die bessere Option gewesen wäre. Und ich frage mich natürlich auch, was Jannik Keitel sagt, dass er jetzt nicht mal dann spielt, wenn einer Doppelsechser ausfällt.
Ich würde fast schon sagen, kennt er. Das hatte er ja schon in dieser Saison. Und das sind für mich valide Punkte. Ich kann sie nicht erklären oder widerlegen. Dazu müsste man zum Beispiel auch wissen, wie ging es Maxi nach dem Spiel gegen PSG? Ist das vielleicht sogar eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um nicht irgendwas zu riskieren? Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist eins, nach dem Spiel sind das Fragen, die gestellt werden sollten. Leider nicht worden auf der Pressekonferenz, aber das sind natürlich wirklich für mich valide Punkte, so wie du es vorbringst. Also ich denke mir halt auch, und Chris Führig war noch einer der wenigen, die sowohl gegen PSG wie auch gegen Mainz und mit Abstrichen auch gegen Gladbach halbwegs performt haben. Vielleicht wäre das ganz gut gewesen. Auf der anderen Seite ist Chris Führig jetzt auch nicht derjenige, der das Spiel an sich reißt und dann die entscheidenden Impulse liefert, haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, aber die Ansätze waren zumindest mal ganz okay bei ihm jetzt zuletzt. Alle anderen, finde ich, sind gut genug, um aufgestellt werden zu können. Ja, deswegen ist für mich diese Diskussion nicht besonders zielführend. Du hast da Spieler auf dem Feld stehen, die alle gezeigt haben, sie haben die Qualität, in der Bundesliga zu bestehen. Und sie haben es als Kollektiv, das ist für mich das Hauptproblem, gestern nicht geschafft. Für mich war noch viel interessanter, dass Hoeneß wirklich die jüngste Startelf seiner Amtszeit in Stuttgart aufs Feld geschickt hat. 24,4 Jahre. Und ich sag mal so, da erinnere ich mich an die Worte, die Fabian Wohlgemuth zu Beginn seiner Amtszeit hier beim VfB gebraucht hat. Da meinte er nämlich, der Kader sei maximal talentiert und hat unheimlich viel Potenzial, aber es fehlt an Bundesliga-Erfahrung und gewisse Führung auf dem Platz. Und darüber finde ich, darüber könnte man jetzt nochmal sprechen. Ja, also fehlte das vielleicht am Samstag? Ein Spieler, der auch mal, ja, ich sag mal so, diese Ruhe ausstrahlt, die du in manchen Situationen brauchst und diese Klarheit, das fehlte mir so ein Stück weit. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, da sind 11 Einzelunternehmen auf dem Weg, irgendwie dieses Spiel an sich zu reißen, aber als Kollektiv hat es nicht so gut funktioniert, wie wir das sonst gewohnt sind von dieser Mannschaft.
Genau, es hat im Kollektiv nicht funktioniert und dann hat natürlich auch bei der Aufstellung jemand gefehlt, an dem sich die anderen so ein Stück weit aufrichten können. Und das funktioniert, wenn die Spieler gute Form haben, aber aktuell ist halt niemand in bestechender Form.
Ja.
Und insofern fehlt dann auch jemand wie damals zum Beispiel in Wataru N, wo man sagen kann, dem kannst du immer den Ball geben, weil der macht schon irgendwas damit. Und dieser Spieler war halt gestern einfach nicht auf dem Feld.
Andererseits wäre das eigentlich.
Stiller kann das sein, wenn er in Form ist. Andererseits sage ich, du hast eine Mannschaft, die ist gespickt mit Nationalspielern.
Ja.
Und also einer davon muss es irgendwie dann leisten können. Und natürlich ist es auch so, das ist ja auch so ein gern genommenes Thema von Sebastian Hoeneß, der gerne von der Bank nachlegt. Und du hast natürlich auf der Bank dann massive Qualität noch gehabt mit Undaf, mit Mittelstädt, mit dem Chris Führig, mit dem Fabian Rieder. Du hast 4 Nationalspieler auf der Bank sitzen.
Aber es wurde noch schlechter.
Aber der Impact kam halt nicht. Warum? Weil auch die nicht in Form sind halt, ne? Ja, es war kein gutes Spiel und es war wirklich auch schwierig anzugucken, dass auch die Wechsel dann relativ verpufften, wobei ich da Chris Führig in Schutz nehmen möchte, weil als er reinkam, lief es über die linke Seite deutlich besser und er hat viele, viele Bälle bekommen und mit fast jedem was Vernünftiges gemacht.
Fast schon populistisch würde ich jetzt sagen, es fehlt halt schon auch so eine kleine Drecksau bei uns. Also ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn wir einfach mal einen Spieler aufs Feld stellen können, der nichts anderes macht, als den Gegner zu nerven und zu zerstören. Weil das war ja so ein Thema gegen Gladbach. Die konnten mit Ball durch unser Mittelfeld laufen. Wir haben uns das angeguckt, haben hilfreiche Hinweise den Mitspielern gegeben, was man jetzt machen könnte, um Situationen zu lösen. Aber Leute, ihr müsst dann auch, das ist zumindest mein Empfinden, auch mal Verantwortung übernehmen. Also ich verstehe das ja. Ich spreche überhaupt keinen genau an oder direkt an. Guckt euch das Spiel gerne nochmal an. Dann seht ihr, wer am meisten durch die Gegend winkt und irgendwo hin zeigt, wo gerade ein Raum frei ist. Macht das zweimal. Und spätestens dann bist du halt gefordert. Dann musst du Verantwortung übernehmen. Und dann ist es halt wichtiger, eher nach hinten zu arbeiten, als nach vorne zu denken. Und das hat mir total gefehlt. Also super, dass da manche auf dem Platz stehen, die so eine Übersicht haben, dass sie im Endeffekt direkt mitcoachen können. Bringt halt nichts, wenn dein Spieler oder dein Mitspieler in dem Moment nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was du von ihm willst. Dann musst du halt mit dazu. Und du bist danach auch näher dran, um ihn einen Arschritt zu verpassen. Also
das ja, auf jeden Fall. Alles seine Vor- und Nachteile. Aber es gab ja auch VfB-Spieler, die abseits besser gesehen haben als der VAR. Aber das war leider nicht richtig. Ja, das hat mir gestern wirklich so komplett gefehlt, diese
Haltung
und auch dieser Bock aufs Verteidigen, Bock auf Zweikämpfe führen. Das hatte der VfB lange Zeit und ich habe da gestern nichts von gesehen. Und die Gladbacher, ich glaube Kevin Stöger, der hat immer noch ein Grinsen im Gesicht, weil der einfach durchs Mittelfeld laufen konnte, ohne dass irgendein Stuttgarter kam. Und wenn einer kam, haben wir die Bälle nicht gewonnen. Jeder zweite Ball gefühlt bei den Gladbachern auch wieder. Also wenn wir mal in die Zweikämpfe kamen, dann hat es trotzdem nichts gebracht, weil der Ball bei den Gladbachern blieb und...
Ja, also es war schlecht. Wir können festhalten, es war schlecht. Ganz kurz noch abschließend zur Aufstellung. Formation, Hoeneß wieder auf 4-2-3-1. Also erneut kein klassischer Doppelsturm. Das haben wir ja zu Beginn des Jahres eigentlich nur so gespielt. Ja, da haben wir ja noch gesagt, wir müssen jetzt unseren Startelf-Tipp auch mal anpassen. Wir spielen nicht mehr im 4-2-3-1, sondern im 4-4-2. Und direkt danach hat Sebastian Hoeneß sich gedacht, nee, jetzt spiele ich wieder ein 4-2-3-1. Realtaktisch war es dann eher so ein 3-3-4 mit Brun Larsen, Woltemade, Demirovic und Leveling als vorderste Kette. Was ja eigentlich erstmal druckvoll gelingt, aber nicht wirklich Druck erzeugen konnte. Mir ist aufgefallen, zu Beginn des Spiels, da standen wir ja noch sehr hoch, machten auch Druck. Ja, da hattest du eine Pässe pro Defensivaktionsrate, die sehr niedrig war, also um die 8, das war richtig gut. Aber was mir aufgefallen ist, die Zweikampfquote, die war schlecht, ja. Also, man war da, führte die Zweikämpfe, aber gewann zu wenig. Das war am Anfang wirklich ein Problem. Und wenn wir jetzt mal bei der Phase gegen den Ball bleiben, wirkte der VfB auf dich hier irgendwann mal souverän und kontrollierend?
Nee. Also, es war ja gefühlt so, dass jeder Steckpass der Gladbacher, jeder Ball, der ein bisschen vertikal gespielt wurde, für den VfB gefährlich wurde, weil teilweise, gerade auf links, finde ich, die Abstimmung nicht stimmte zwischen Henriks und Brun Larsen, weil Brun Larsen dann für mein Dafürhalten auch zu wenig nach hinten gearbeitet hat, aber gegen den Ball war das halt überhaupt nicht gut.
Und zwar jede Dynamik, alles, was dynamisch nach vorne getragen wurde von Gladbach, und das haben wir schon gegen Mainz gesehen, führte dazu, dass wir unsere eigentlich gute Struktur direkt verloren haben. Ja. Also die war ja nicht schlecht, wenn Spiele ganz normal systematisch vor dir ablaufen und du dich darauf einstellen kannst, dann machen wir das auch ganz okay. Aber sobald da sozusagen ein bisschen Pfeffer reinkommt in die Suppe, dann Feierabend, dann sind wir überfordert.
Das ist war leider so, ja.
Es ist echt ein Problem. Also es ist, mich frustriert es halt, weil ich habe keine direkte Antwort darauf, warum das aktuell so ist, wie es praktisch zu diesem Leistungsabfall kommt. Klar, diese Spiele, die drei jetzt, oder da waren es ja noch zwei, das macht schon was mit dir, logisch. Aber das haben wir ja auch schon erlebt. Der VfB hat ja schon zwei Spiele in Folge unter Hoeneß verloren. Und sie hatten auch schon Rückschläge zu verarbeiten, sei es das Aus im Pokal, im Viertelfinale in Leverkusen und so. Und die Mentalität, die Haltung war danach immer so, jetzt erst recht. Und das fehlt ja jetzt komplett. Ja, also ich bin der Meinung, man konnte wirklich schon früh erkennen, dass wir einfach nicht die Schärfe und die Genauigkeit aufs Feld bringen, die wir für Hoeneß Ball vor allem dann auch brauchen. Ja, das fehlte mir. Gladbach war sofort früh da. Auch mental hatten die eine andere Haltung. Wir versuchten da zu pressen, aber wir konnten eigentlich, wir hatten nie Zugriff. Wir hatten nie Zugriff. Wir waren da, wir haben die Räume besetzt, aber es fehlten so Statements, die du zu Beginn gesetzt hast, um einfach mal auch wirklich Gladbach so ein Stück weit Respekt abzunötigen dir gegenüber. Meiner Meinung nach war das möglich. Stattdessen ließ dann irgendwann mal der Druck immer weiter nach und das hohe Pressing wurde mehr und mehr zum Mittelfeldpressing. Die direkten Duelle wurden weniger, haben wir gerade eben schon gesagt. Ballfern stimmten die Abstände bei uns nicht. Hendricks gegen Ngumu, hat jeder gesehen, was er da für Probleme hatte, weil er ihm auch zu viel Raum gab, muss man dazu sagen. Und wenn Gladbach über links oder im Zentrum aufbaute, ja, dann hatte halt Hendricks einfach kein gutes Stellungsspiel, muss man sagen. Also gerade gegen Ngumu, klar, Hendricks ist schnell, aber Ngumu halt auch. Mhm. Und dann holst du das im Zweifel auch nicht mehr auf. Ab und zu hat es geklappt, manchmal dann auch nicht. Mit Ball, muss ich sagen, klappte unser Aufbau überhaupt nicht gut. Gladbach stellte hier wirklich gut zu. Bei uns fehlt es an Bewegung und Dynamik. War einfach alles zu statisch, muss man sagen. Das merkte dann irgendwann auch mal Alexander Nübel. Der versucht es dann mit langen Bällen, Situationen, wo du dann eben Bälle wieder ablegen kannst oder über zweite Bälle vielleicht zu Angriffen kommen kannst. Aber auch da kamen wir irgendwie nie richtig zum Zuge, weil auch Nübels lange Bälle nicht besonders gut waren, muss man sagen.
Der hatte in der ersten Halbzeit eine Situation, und das war, glaube ich, innerhalb von einer Minute, wo er zwei lange Bälle wirklich mittig schlägt zum Gladbacher, also dem mehr oder weniger dem Ball serviert mundgerecht, das war nicht gut, aber auch er hat ja gemerkt, okay, mit dem normalen Aufbau über die Verteidiger funktioniert es nicht, dann schlage ich die Bälle mal lang. Ist ja auch ein probates Mittel, aber sie sollten dann halt zumindest in die Nähe eines Stuttgarters kommen.
Einer kam an,
ja,
in der ersten Halbzeit, einer. Und das führte dann dazu, dass Gladbach zu Beginn mehr Ballbesitz hatte, als ich zumindest erwartet habe. Also davon war ich schon überrascht. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die du vermutlich nicht beantworten kannst. Ich stelle sie dir auch deshalb, weil ich sie nicht beantworten kann. Warum gelingt es denn uns zurzeit nicht mehr, diese Dominanz und diese Gier, ja, zu erringen fast schon? Also, um jetzt mal in dieser eher martialischen Sprache zu bleiben, die uns unter Hoeneß immer ausgezeichnet hat.
Also ich bin da halt wieder bei meinem Lieblingsthema, den talentfreien Tugenden, dass du einfach ja mehr laufen musst, mehr Wege gehen musst, die dann vielleicht auch brotlos sind, aber das hat den VfB stark gemacht. Ich glaube, was jetzt die Laufleistung angeht, waren beide Mannschaften gleich gut oder gleich schlecht. Ich glaube, 118 Kilometer waren
es. Ja, ist für den VfB ein guter Wert.
Genau, ist ein guter Wert, aber trotzdem hat mir das so ein Stück weit gefehlt, weil die Gladbacher haben hinten ja auch relativ gemächlich aufgebaut und da wäre halt mal ein frühes Pressing gut gewesen, um mal Bälle zu gewinnen, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass der VfB geil drauf ist, die Bälle zu gewinnen. Die haben eher zugeguckt und dachten, na, irgendwann funktioniert das schon, dass wir den Ball bekommen, dann können wir unser Spiel machen, hat aber nicht funktioniert. Aber natürlich kann ich es dir nicht genau erklären, aber für mich ist dann eher so ein bisschen Kopfsache, weil für mich sah das teilweise schon ein Stück wird auch pomadig aus, was der VfB da gespielt hat und ein bisschen arrogant,
möchte ich sagen. Ja, kann man definitiv so sehen. Möchte ich dir gar nicht widersprechen. Was mir noch eingefallen ist, als du das gerade so ausgeführt hast, wir haben ja in der Vorschau gesagt, Gladbach macht eigentlich nach vorne nur so viel, wie du zulässt. Ja, und wir haben halt viel zugelassen, muss man einfach so sagen. Und nach gut 6 Minuten hatte Stöger schon die erste Chance. Takura bekam keinen Druck, kann den Diagonalball schlagen und Stöger startet dann aus dem Zehnerraum einfach mal in die Tiefe. Stergiou sticht zu spät raus, hebt dann damit das Abseits auf und Nübel verhindert dann mit einem großen Block noch das 0:1. Ich gebe das jetzt Alex Nübel, aber eigentlich hat Stöger ihn angeschossen.
Ja, es war lange Zeit der schlechteste Abschluss in diesem Spiel, aber das sollte sich noch ändern. Aber das war kein guter Abschluss. Aber auch allein wie Stöger da wieder komplett frei auf Nübel zulaufen kann, wirklich aus einer ganz einfachen Situationen und dann so früh im Spiel, und da habe ich mich schon so ein bisschen an das Spiel gegen Mainz erinnert, wo Viper ja schon nach 2-3 Minuten schon auch die große Chance hat, also auch da bist du einfach nicht wach genug, und das darf dir in einem Heimspiel vor ausverkauftem Publikum, ausverkauftem Haus, darf es einfach nicht passieren.
Nee, vor allen Dingen vorausgegangen war ja da auch wieder ein Fehler im Aufbau. Das war früher, muss man mittlerweile so sagen, also in der vergangenen Saison immer die ganz große Stärke vom VfB, diese Ruhe im Aufbau hinten, diese Genauigkeit, also da hattest du ja unter den Innenverteidigern und Sechsern immer Passquoten jenseits der 90%. Das ist jetzt nicht komplett abgesagt, aber es streuen sich die Fehler immer häufiger ein im Aufbau, und so auch in dem Fall. Die erste Chance für Gladbach sorgte bei uns dann gleich wieder für so eine gewisse Hektik und Unsicherheit in der Defensive, hast du einfach gemerkt, und Gladbach wurden dann halt einfach zu viele Pässe in unserem letzten Drittel, ich würde mal sagen, fast schon geschenkt. Also sie durften halt da lang spielen. Es gab mal so eine Szene, da durften die einfach um den Strafraum sich immer wieder die Bälle zuspielen. Und ich dachte mir so, diese Passivität, das Abwarten, das ist ja keine taktische Vorgabe. Das ist ja eigentlich dein individueller Verteidigungsstil, wenn du so möchtest.
Ja.
Ja. Und auch da, also das ist ja am Ende eine Frage der Qualität. Also was ist denn los, Leute? Also habt ihr keinen Bock auf den Ball?
Genau.
Also wie du es gesagt hast.
Und wir wissen ja, der VfB hat die Qualität. Und da muss man sich fragen, warum bringen die Jungs das halt aktuell nicht oder nur ganz selten auf den Rasen?
Ja, ich kann dir mal sagen, was nach vorne ging, nämlich nicht so viel beim VfB Stuttgart. Den ersten Schuss aufs Tor brachten wir in der 72. Minute zustande, also direkt aufs Tor. Den ersten Abschluss nach 22 Minuten. Demirovic hatte nach 8 Minuten, nach einer guten Flanke von Leveling, noch eine Situation, aus der er, glaube ich, an guten Tagen ein bisschen mehr machen kann. Da versuchte er, Brun Larsen den Ball aufzulegen. Itakura antizipierte da gut. Und vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, das kann dann auch mal ein Tor sein. Weil an sich war die Aktion halt gut. Vorher der Ball hinten raus von Aldakil, dann die gute Flanke von Jamie Leveling, die Ablage, Itakura ist halt da. Aber an guten Tagen, sagst du jetzt wahrscheinlich, bringt er den direkt aufs Tor?
Also ich hätte gesagt, an guten Tagen und mit mehr Selbstvertrauen versucht das wahrscheinlich mit dem Egoismus, den der Mittelstürmer haben sollte, versucht das selber, so sah es im Stadion jedenfalls aus. Und dann legt er nochmal ab, und das war aber auch grundsätzlich so ein Ding, wo ich denke, aktuell wird vielleicht einmal zu viel abgelegt, weil der VfB hat es selten geschafft, wirklich Abschlüsse zu generieren, weil immer noch mal quergelegt wurde, aber dann waren die Gladbacher da, die haben die Räume halt sehr gut verdichtet, es wurde wahnsinnig eng, und dann funktionierte da nicht mehr viel. Und gerade in den ersten 20 Minuten waren ja wirklich die Flanken von links und rechts, waren eigentlich ein probates Mittel. Also Jamie Leveling, fand ich, war echt noch ein Aktivposten, da kann man sagen, der hat sich wenigstens bemüht, da ging einiges über rechts eigentlich, hatte die eine Flanke, dann die zweite Chance von Demirovic kam die Flanke von links, aber das war dann auch ein Stilmittel, was man, glaube ich, danach in 22 Minuten gar nicht mehr gesehen hat, und dementsprechend wenig war dann auch Demirovic eingebunden in die Angriffe.
Ja, ich meine, das war für mich auch die beste Phase des VfB Stuttgart an diesem Nachmittag. Wie hast du das im Stadion miterlebt? Kam dann dieses Vintage-VfB-Gefühl wieder etwas mehr zur Geltung?
Also mit Vintage meinst du den Vintage aus dem letzten Jahr
und nicht
den
dieses Vintage. Dominierende und Kontrollierende.
Na, man hatte schon den Eindruck, dass der VfB besser ins Spiel kommt und sich jetzt langsam mal so Richtung Gladbacher Tor vorarbeitet, aber es war halt einfach viel zu wenig effizient, und es hat aus viel Ballbesitz haben sich viel zu wenig Chancen ergeben. Also so richtig wollte das Gefühl von der letzten Saison sich noch nicht wieder einstellen.
Ja, vielleicht hatte ich da den Vorteil, dass ich es ja am Fernseher gucken konnte. Ich hatte schon den Eindruck, wir wurden aggressiver in den Zweikämpfen, hatten ein bisschen mehr Kontrolle, mehr Präzision. Wir wurden auch besser bei den zweiten Bällen. Es war aber wirklich nur diese kurze Phase. Auch bei Hendricks hatte ich das Gefühl, der stellt sich ein bisschen besser auf in Gumu ein. Aber auch da, lange Bestand, hatte das natürlich nicht. Und nach 15 Minuten hatte der VfB eigentlich die Kontrolle im Spiel übernommen. Und dann ist es im Endeffekt so gewesen, wie von dir gerade beschrieben. Ich hätte das Gefühl, okay, jetzt arbeiten wir daran, endlich auch mal Chancen zu kreieren. Ja, weil das war ja und bleibt auch weiterhin das Problem, das war auf Stuttgart, zumindest in den letzten drei Spielen, sich wirklich Torchancen zu erarbeiten. Ja, wir waren dann oft nach Ballgewinnen noch sehr umständlich überhastet und dadurch natürlich dann auch unpräzise, muss man sagen. Und da fiel mir jetzt gerade noch ein, währenddem ich das ausgeführt habe, Hoeneß sagte nach dem Spiel, dass dem VfB Stuttgart viele Durchbrüche ins letzte Drittel gelangen. Das stimmt, ist absolut richtig. Aber ich habe mal in den Statistiken nachgeguckt, kaum Vorstöße in den Strafraum. Und das ist echt ein Thema bei uns. Zu wenige Angriffe enden mit Abschlüssen. Zumindest in den letzten Spielen. Das ist ein Problem, das hatten wir explizit auch in Mainz, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Gegen Gladbach endeten nur 14% unserer Angriffe mit einem Abschluss. Das ist der schlechteste Wert in dieser Saison. Gegen Mainz waren es 17%, also auch richtig schlecht. Und der Durchschnittswert über die ganzen, ich glaube 32 Pflichtspiele haben wir jetzt absolviert, der Durchschnittswert liegt bei 29%. Also das ist schon wirklich eine signifikante Abweichung. Und da muss man sich halt Gedanken drüber machen, warum das aktuell der Fall ist. Das liegt meiner Meinung nach nicht nur am Gegner, sondern vor allem an uns selber.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Dennis Undorf hat ja nach dem Spiel gesagt, wir schießen einfach kein Tor. Ich habe ja gesagt, wir müssen den Ball ins Tor tragen. Und denke ich, nee, genau das müsst ihr nicht. Also, weil ich glaube, die Statistik, die entspringt ja der Tatsache, dass der VfB versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Und wenn man dann Nick Woltemade zum 15. Mal sieht, wie er halt kurz vorm Fünfer des Gegners den Ball mit der Hacke nochmal ablegen möchte, denke ich mir, nee, das klappt halt nicht. Dann ist der Ball halt wieder weg. Und dann erreichst du halt genau solche Statistiken. Und da wäre mir dann wirklich lieber gewesen, Brun Larsen und Jamie Leveling flanken vielleicht noch 5 oder 6 Mal auf Demirovic. Und dann hast du wenigstens einen Abschluss, weil das hat ja funktioniert. Aber dieses Klein-Klein hat gegen Gladbach halt überhaupt nicht funktioniert. Ja,
das mit den Flanken hast du schon richtig gesagt. Das war eigentlich ganz okay. 22. Minute hattest du die Chance durch Demirovic, Alter Kiel da mit der Tempoverschärfung und Vertikalität. Stiller haut dann wieder so einen Mega-Magic-Ball auf den Flügel raus. Super gemacht. Brun Larsen setzt sich mit einem Dribbling durch, bringt die Flanke super rein. Woltemade und Demirovic kreuzen gut im 16er. Besetzung war gut. Kopfball von Ermedin, ja, eher nicht so. Ja, auch muss man dazu sagen, weil er halt von Ulrich diesen leichten Push bekommt. Das war entscheidend, meiner Meinung nach. Also, vielleicht ist er da momentan auch ein bisschen berührungsempfindlich. Der Ermedin lässt sich da schnell aus der Ruhe bringen. Normalerweise muss er natürlich aufs Tor kommen, aber es war ein guter Vortrag mit Ball, mit einer guten Chance für den VfB. Genau,
mit dem Abschluss auf jeden Fall.
Absolut, ne? 28. Jahr auch wieder stark. Woltemade erobert den Ball. Leveling dann mit der guten Flanke. Demirovic verlängert auf den zweiten Pfosten. Dort, ja, verpasst Brun Larsen. Kann man auch darüber sprechen, ob Demirovic das Ding direkt aufs Tor bringen muss. Ich finde diese Weiterleitung völlig okay. Geht Brun Larsen durch, ist das eine Riesenchance. Aber vom Engagement und wie sie es aufgebaut haben, war das ganz okay. Man darf ja nicht vergessen, in der 28. Minute stand es ja schon 0-1.
Ja.
Ja. Also da hat sich der VfB kurz geschüttelt, hat dann gleich wieder die Chance. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied im Vergleich zur letzten Saison. Wenn wir mal in Rückstand geraten sind, dann waren wir auch immer in der Lage, sofort zurückzuschlagen. Ja, wir haben das auch schon in dieser Saison gesehen, aber aktuell gelingt uns das nicht. Auch wenn wir Chancen haben, es gelingt uns einfach nicht. Wir kriegen die Dinge nicht rein. Es ist halt einfach so. Ja, es ist ein Problem.
Genau, das ist halt ein Stück weit halt das Glück oder Karma, was du in der letzten Saison hattest. Das fehlt dir jetzt ein Stück weit, dass du dann solche Chancen halt dann nicht reinmachst. Aber andererseits, da kommen wir dann später zu, wenn du dann eigentlich mal das Momentum hattest, dann hast du es auch nicht genutzt.
Es ist so. Lass uns kurz über das 0-1 sprechen und erstmal die Frage, die ich auch mal in den Raum stelle. Was passiert hier eigentlich? Also, was passiert hier? Du siehst hier wirklich so viele Dinge, die gestern nicht gut von uns gemacht wurden. Es ist im Endeffekt ein Best-of. Ich benutze das Wort jetzt nicht. Doch. Ein Best-of von dem Scheiß, den wir gestern 90 Minuten da sehen mussten. Gladbach stellt sich zu dem Zeitpunkt schon gut auf unser Pressing ein. Ja? Also sie ziehen die Anläufe mit und schaffen so Passfenster für die Ballführenden. Dann unsere Abstimmung, ja, im Anlaufen, die passt halt einfach nicht. Das war früher auch besser. Kann man dran arbeiten, kriegen sie auch wieder hin. Dann die zweiten Bälle, viel zu viele landen da bei den Gladbachern. Hast du, glaube ich, vorhin schon angeführt. Das war absolut richtig. Unsere letzte Kette und nicht nur die 4 grundsätzlich gegen den Ball, ja. Allgemein, wir schauten viel zu oft einfach nur zu. Kein Antizipieren, kein Agieren, kein Zugriff. Gladbach kommt dann viel zu einfach in unsere rote Zone. Guck dir mal bitte jetzt hier auf dem Video an, wie Stöger da von 3 Weißen umringt wird. Und da frage ich mich, was ist die Mission? Mauer von Cannstatt? Oder was soll das werden hier gerade? Also, weißt du, klar, der direkte Weg zum Tor, den musst du zumachen. Aber ja. Was machen denn die anderen? Ich habe es nicht verstanden. So. Und dann passiert das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Ein bisschen Dynamik und wir sind komplett raus. Schippball auf den schnellen Ngumu. Brun Larsen zeigt Hendriksen schon wirklich früh an, dass er den tiefen Ball oder beziehungsweise den tiefen Lauf von Ngumu auf dem Schirm haben muss. Und dennoch reagiert er zu spät. Ja, also auch da, was willst du machen? Also ich meine, der Trainer wird ja die Mannschaft auch genau auf sowas vorbereitet haben. Das ist ja absehbar. Und das ist letzten Endes dann einfach schlecht. Das ist einfach schlecht verteidigt.
Ja, das war im Stadion auch mit Ansage. Ne? Da siehst du ja genau, Ngumu spielt den Ball, glaube ich, sogar zu Stöger und läuft dann halt einfach in die entgegengesetzte Richtung, nämlich Richtung VfB-Tor, bekommt den Ball, ist dann komplett frei. Ich hatte dann auch den Eindruck, dass im Strafraum auch nochmal die Abstimmung nicht passt. Also Nübel kommt raus, klar, dann ist er noch ein Verteidiger da, ich weiß gar nicht, wer es war. Aber auch von den beiden geht keiner so mit letzter Konsequenz auf ihn drauf, weil, glaube ich, beide jeden den anderen irgendwie anguckt. Und da macht es Ngumu natürlich gut und komplett unnötiger Gegentreffer. Und da reicht halt ein Ball, um unsere komplette Defensive auszuheben. Und das kann nicht sein.
Das haben wir leider Gottes auch gegen PSG ein paar Mal sehen müssen. Da konnten wir noch sagen, ja gut, das liegt daran, dass die so eine hohe individuelle Qualität haben. Aber Ngumu war jetzt ein Spieler, der hat keinen Stich mehr gemacht bei Gladbach. Also ja. Ich möchte ihn jetzt nicht schlecht reden oder kleinreden oder sonst irgendwas. Vielleicht ist das jetzt sein Breakout gewesen. Aber ich sag mal so, das sollten wir hinbekommen, ja, mit unserer Qualität sowas zu verteidigen. Dass sowas mal schief gehen kann, keine Frage. Aber das war ja nicht die erste Aktion dieser Art. Wir hatten ja davor schon einiges zu überstehen. Und dann hast du gemerkt, okay, der Gegentreffer hinterlässt natürlich erstmal Wirkung. Du gehst eh schon mit einem Rucksack, ja, in dieses Spiel, weil PSG hat einfach wehgetan.
Ja.
Und dann geht's halt los. Mut, Selbstvertrauen, all das fehlt. Dann natürlich auch nicht mehr diese Vertikalität, die du brauchst. Und dann lief alles so verkrampft und statisch ab. Es tat wirklich richtig weh beim Zuschauen teilweise. Ja, du wolltest die einfach so schütteln und sagen, Leute, mach doch einfach, es steht nur 0-1. Scheiß doch einfach drauf, mach doch mal weiter. Aber da fehlt dann die Vehemenz, die Präzision in den Aktionen. Und ja, du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du dich in so einer Spirale der eigentlich mit so einem negativen Momentum belegt. So fühltest du dich die ganze Zeit. Egal, was du machst, es geht dann eh schief. Und das eine bedingt das andere. Wir kommen da einfach nicht so richtig raus. Und das ist, glaube ich, das, was du vorhin meintest, dass dann Spieler fehlen, die in solchen Momenten Verantwortung übernehmen und die Jungs so ein bisschen an die Hand nehmen, ja, wenn sie gerade verunsichert sind.
Ja, da muss doch einer auf dem Platz sein, der den anderen sagt, hey, wir sind doch die Comebacker vom Neckar, wir haben die meisten Punkte nach Rückstand geholt, ja. Wir haben gegen Frankfurt 0-3 fast noch wieder ausgeglichen, also wir sind die, die immer wieder zurückkommen können. Es ist halt nur Gladbach dann, ohne despektierlich zu sein, es steht nur 0-1, das Stadion ist rappelvoll, die stehen hinter uns, wir haben noch so viel Zeit, lass mal was machen, aber die wirken ja, als ob sie 0-4 hinten liegen würden. Das war ganz, ganz komisch.
Ja, du hast hinten noch die Hackchance gehabt, da war es auch noch, ja, stand kurz vor 12, so würde ich mal sagen. Also der hätte schon reingehen können. Und dann Halbzeit, alle mit so einem Hals, ja, habe ich auch mitbekommen. Und dennoch kommt der VfB zurück und gleicht früh aus. Eigentlich super. Und wieder siehst du, wenn du es gegen Gladbach schnell machst, wenn du mutig bist, wenn du vertikal spielst, dann schauen die dir einfach nur zu. Und das ist das, was mich im Nachhinein auch so nervt. Gladbach war an diesem Nachmittag schlagbar. Und das, obwohl der VfB keinen guten Tag hatte. Aber du hättest sie trotzdem schlagen können. Und guck dir diesen Angriff an. Der ist eigentlich super vorgetragen. Stiller spielt in den Druck rein. Brun Larsen legt dann stark auf Nick ab, der den Ball behaupten kann gegen Itakura. Das ist auch schon eine Leistung. Der ist nämlich wirklich gut im Verteidigen. Und dann schau dir mal an, mit was für einem Speed Brun Larsen hinterhergeht. Woltemade nimmt im richtigen Moment das Tempo raus. Enge Ballführung, Jakob hinterläuft, Steckpass, bam. Pass ins Zentrum, bam. Und ob dann Demirovic oder Elvedi das Tor machen, ist mir scheißegal. Ja, ist mir wirklich komplett egal. Aber so muss der VfB Fußball spielen und so können sie eigentlich auch Fußball spielen.
Ja, du hast ja auch hinterher dann gesehen, als Chris Führig drin war, hatten wir ja nochmal eine ähnliche Situation. Also das war ja wirklich so die Blaupause, wie du gegen Gladbach spielen kannst. Und du hast auf links und rechts zwei schnelle Spieler und du hast es aber viel zu selten auf den Platz bekommen. Und da, ich gebe dir richtig, richtig guter Angriff, aber da war auch wieder der letzte Pass von Brun Larsen, der wird so läppsch gespielt. Das war so diese ganze, der VfB war ja das ganze Spiel über nicht konsequent genug. Und ich finde, da hat man auch schon Glück, dass Elvedi den dann irgendwie reinschiebt und dass dann Nikolas den nicht mehr bekommt und so weiter. Aber eigentlich musst du den Ball mit so einer Schärfe reinbringen, dass du sagst, also egal, wer den berührt, der ist halt dann drin. Und das war wieder dann doch relativ glücklich, dass der irgendwie reingemurmelt wurde. Aber trotzdem, guter Angriff, keine Frage.
Auch keine Frage, dass du mit der Ausführung recht hast. Aber am Ende ist das halt in so einer Phase auch erklärbar, dass dann nicht jede Aktion hundertprozentig sitzt. Wenn er dann trotzdem reingeht, solltest du aber dann nachher wieder mehr Selbstbewusstsein haben und dir denken, okay, das habe ich jetzt irgendwie geschafft. Ja, und ich gebe dir recht, du kannst dann vielleicht den Pass noch schärfer spielen. Vielleicht kannst du auch aufs Tor gehen, keine Ahnung. Aber das ist mir in dem Moment scheißegal, weil du hast dich jetzt eigentlich durch so eine unangenehme Situation irgendwie durchmanövriert, du bist jetzt wieder da, hast deinen Ausgleich gemacht, da denkst du nicht mehr darüber nach, ob du den Pass schärfer spielen kannst, wenn das Tor gefallen ist, ist das Tor gefallen und dennoch passiert da ja nach was, ja, nach dem Ausgleich und ich kann es mir nicht erklären, was da genau passiert ist, weil du siehst, der VfB erzielt diesen Ausgleich und es wirkt auf mich so wie, boah, das haben wir jetzt erstmal geschafft, können wir mal einen Gang zurückschalten.
Ja, es wirkte so und das war so von den Momenten, die mich gestern geärgert haben, davon gab es viele, glaube ich, der mich am meisten geärgert hat, dass du den Ausgleich machst sofort nach dem Wiederanpfiff, das Stadion wirklich laut ist natürlich, der Druck von den Rängen kommt, du hast das Momentum und ich hätte erwartet, okay, und jetzt gleich das nächste nachlegen, jetzt drehen wir das Spiel komplett und dann denken die sich, anscheinend, ja, das reicht jetzt erstmal. Und das fand ich halt schlimm, dass man das Momentum 0,0 genutzt hat, sondern eher einen Gang zurückgeschaltet hat, als hätte man schon was erreicht. Aber
du hattest nicht mehr das Gefühl, dass sie jetzt Momentum haben.
Genau.
Also es ist wirklich direkt nach Wiederanpfiff, hast du eine ähnliche Situation wie Ende erster Halbzeit.
Ja.
Und es wurde immer schlechter. Und das hat mich total gewundert. Du hast halt Gladbach wieder spielen lassen. Wir bauen wirklich überhaupt keinen Druck auf, ja. Der Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Mit Ball hast du keinen Druck nach vorne. Gegen den Ball hast du keinen Druck. Wir zeigen uns gegenseitig, habe ich vorhin schon gesagt, die ganze Zeit an, welche Räume ja jetzt gerade frei sind, statt die Lücken zu schließen. Die zweiten Bälle sind nur noch bei Gladbach. Steckpässe, hier in der 52. Minute gab es so eine Situation, da spielt Hack oder wird ein Steckpass auf Hack gespielt. Das ist bei uns überhaupt kein Problem mehr gewesen. Wir verteidigen weder nach vorne noch die Tiefe. Wir stehen da und lassen uns bespielen. Ja, und das ist mir dann am Ende einfach zu wenig für die Ansprüche, die diese Mannschaft haben muss. Ja, da rede ich jetzt wirklich nicht davon, dass wir jetzt direkt wieder Champions-League-Plätze attackieren müssen. Aber der VfB Stuttgart in der Qualität, in der er jetzt zusammengestellt ist, der muss in der Lage sein, sowas zu verteidigen. Und mich stört es einfach, dass offensichtlich keiner darauf reagiert, auf dem Feld, muss ich dazu sagen, ja, dass wir weder Tiefe verteidigen, noch nach vorne verteidigen können. Wir stehen halt wirklich da und hoffen mehr oder weniger, dass uns der Ball in die Füße gespielt wird. Ich spitze es jetzt alles super zu, aber es sieht halt wirklich so aus. Statisch, unmotiviert. Es sind alle die Tugenden, die du brauchst, um so Spiele zu gewinnen, siehst du nicht.
Und genau.
Darauf brauche ich Antworten. Das wollte ich sagen.
Und jeder Steckpass der Gladbacher kam gefühlt an und immer wurde es gefährlich. Und wir messen ja, haben jetzt ja auch keine unrealistischen Erwartungen an den VfB, sondern wir messen den VfB einfach an dem, was er schon gezeigt hat. Und das war einfach deutlich besser als das, was man gegen Gladbach gesehen hat. Und mit so einer Leistung wie gegen Mainz oder jetzt auch gegen Gladbach, da musst du ja auch gar nicht mehr überlegen. Also da musst du nicht überlegen, ob du gegen Augsburg gewinnst oder ob du gegen Dortmund gewinnst. Ja, das reicht halt einfach nicht. Und
das ist zweifellos so.
Und wäre das gestern nicht Gladbach gewesen, sondern Paris, dann hätte halt wieder eine Klatsche bekommen.
Safe, ja. Das ist so. Und ich sage mal so, Gladbach hätte ja die Möglichkeit gehabt, meiner Meinung nach, schon relativ früh auf den Ausgleich zu reagieren. Gab es ja die Szene, ich glaube, 5-6 Minuten nach dem Ausgleich, als Stöger zumindest meiner Meinung nach einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Ja, siehst du dann Hendricks gegen Ngumu, da gibt es dieses Duell zwischen Hendricks und Ngumu und ich denke mir so, war das jetzt ein Foul oder muss Ramon da eher stabil bleiben? Ich glaube, er geht zu leicht runter. Ich glaube, er kann da stabil bleiben. Er zockt darauf, dass das zurückgepfiffen wird, wurde es aber nicht. Davor macht das übrigens gut. Da kann er das Tempo von Ngumu matchen. Das hat er dann wirklich gut gelöst eigentlich. So. Und dann verlieren wir komplett die Zuordnung im Zentrum, nachdem Ngumu sich gegen Hendricks durchgesetzt hat, weil wir auch da wieder beschäftigt damit sind, den Zweikampf zwischen Ngumu und Hendricks für die Schiedsrichter zu bewerten. Also da gibt es wieder Spieler, die anfangen zu wedeln, irgendwas zu machen und so. Und die einzigen, die in der Szene bleiben, sind die Schiedsrichter und Gladbach. Mhm. Die spielen halt einfach weiter. So. Und dann siehst du auch jetzt gerade im Screen, Angelo Stiller läuft da rum, sieht neben ihm ist Kevin Stöger und ich frage mich, wann wollte Angelo Stiller hier mal Kontakt zu Stöger aufnehmen? Also wann hat er sich gedacht, Mensch, das wäre mal nicht schlecht, wenn ich jetzt mal näher dran wäre? Macht er halt nicht. Und dann kommt der Abschluss von Stöger zustande. Ist jetzt nicht so gefährlich gewesen, aber Rouault erwischt Stöger meiner Meinung nach so klar, auch nach dem Abschluss, das ist für mich komplett unerheblich, so klar, dass es eigentlich ein Elfmeter hätte sein müssen.
Ja, also für Gladbach, also auch selbst mit dunkelroter VfB-Brille ist es für mich ein klarer Elfmeter. Und wenn es weder Schiedsrichterassistent noch Schiedsrichter sehen, dann muss der VAR sich melden und sagen, hey, ihr habt da was Eklatantes übersehen, weil er tritt ihm einfach im Strafraum gegen Schienbein und das ist ein Foul und da ist auch egal, ob der Abschluss durch ist oder nicht, der Ball ist im Spiel, die zwei sind im Strafraum und er tritt ihn gegen Schienbein und aus meiner Sicht riesengroßes Glück für den VfB, dass es da keinen Elfmeter gegeben hat, der absolut gerechtfertigt gewesen wäre und berechtigt.
Ja.
So.
Ihr könnt's ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht, bin ich mal gespannt, was da für Meinungen so zusammenkommen, aber für mich ist das ein klarer Elfmeter, er trifft den Spieler, auch wenn der zum Abschluss kam, er nimmt halt das Risiko auch, dass er den Spieler trifft. Es ist ein Elfmeter. Ja. Und zu Stiller, ich habe da jetzt wirklich lange nichts gesagt, aber gegen den Ball ist das einfach zu wenig, zur Zeit zumindest. Es ist einfach zu wenig. Der ist überhaupt nicht in Form. Er ist aktuell auch nicht das nötige Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, das wir einfach brauchen. Ich habe mir mal die Zweikampfwerte angeschaut von Angelo Stiller und ich bin jetzt wirklich niemand, der irgendwie sagt, du musst jeden Zweikampf gewinnen oder sonst irgendwas. Aber Angelo Stiller gewann in den letzten 3 Spielen zusammengenommen 12 Zweikämpfe. In der Offensive in 3 Spielen gewann er 2 Zweikämpfe und es gab 7 erfolgreiche Defensiv-Zweikämpfe, die er absolvieren konnte.
Das ist nicht viel.
Nee, als Sechser. Das ist unterirdisch. Das ist einfach unterirdisch. Das ist wie alles wohlgemerkt in 3 Spielen. Ja? Und dann denke ich mir, okay, Top-Gehälter, dann will ich Top-Leistung. Und das sehe ich aktuell nicht. Und das gilt übrigens auch für Dennis Undav, der am Samstag, ich meine, nicht einen Zweikampf gewinnen konnte.
Ja, und ich meine, man ist ja wieder schnell dabei mit Mentalität und wir müssen Gras fressen und so weiter, aber gerade diese Aggressivität, die fehlt mir ein Stück, weil ja. Man denkt halt irgendwie, man kann alles spielerisch lösen und die Gegner vielleicht irgendwie auszocken, indem man sich nochmal wegdreht. Nee, man muss auch mal in die Zweikämpfe einfach reingehen und die zumindest mal führen. Da kann man sie ja meinetwegen verlieren, aber wir haben sie ja gar nicht erst geführt und an der Statistik von Anschlussspieler sieht man, er führt sie ja teilweise auch gar nicht erst. Und das ist mir dann einfach von der kompletten Mannschaft zu wenig. Da muss dann talentfreie Tugenden, körperlich einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Aggressivität, mehr Laufbereitschaft, dann vielleicht auch mal die ein oder andere Grätsche, also das gerade Kevin Stöger, ne? Also der konnte so glockenfrei durch das Mittelfeld laufen, da ist da nicht irgendjemand mal von uns, der ihm mal sagen kann und ihm zeigen kann, dass das so nicht geht?
Ja, vor allen Dingen in den entscheidenden Momenten. Ich hatte schon das Gefühl, dass man es immer mal wieder versucht hat, ja, dann vielleicht nicht unbedingt Zeichen zu setzen, aber zumindest mal in die Aktion zu kommen. Aber oft war es so, dass Gladbach das relativ gut erkannt hat, nochmal abgedreht hat, nochmal neu aufgebaut hat, dann wieder durchlaufen konnte. Also ja. es war halt so fahrig, dann auch gegen den Ball teilweise. Ja. Dann hast du das Problem, dass Hoeneß nach 59 Minuten noch reagieren musste. Mittelstädt und Führich kamen für Aldakil und Leveling. Bei Aldakil wissen wir inzwischen, Zerrung, muskuläre Probleme im Oberschenkel, fällt erstmal aus. Dafür musste dann Hendricks in der Innenverteidigung aushelfen und Maxi Mittelstädt ging auf links und na klar, Chris Führich hat die Position links vorne übernommen. Für den ausgewechselten Leveling ging dann Brun Larsen auf die rechte Seite rüber. Was dann aber auch dazu kam, also in der ersten Halbzeit war es so, dass ich echt begeistert war von uns, wie wir Tim Kleindienst verteidigt haben.
Ja, der war nicht existent.
Ja, wir haben nicht viel gut gemacht, aber das haben wir gut gemacht. Also gerade die langen Bälle auf ihn, die haben wir eigentlich in den ersten 30 Minuten des Spiels komplett unterbunden. Das haben wir wirklich gut gemacht, ja. Und dann in der zweiten Halbzeit passiert irgendwie was. Ich weiß nicht genau was, aber auf einmal kann Tim Kleindienst alle Bälle festmachen. Ja, alle Bälle, die nach vorne geschlagen werden, bleiben bei Tim Kleindienst. Da siehst du dann bei unserer Abwehr, ja, die hatten irgendwie nicht ein Bundesligaspiel im Terminkalender, sondern Schwimmunterricht offensichtlich. Ja, und Maxi, von dem ich eine gewisse Qualität auch ein Stück weit erwarten kann, er ist Nationalspieler, hat es auch schon gezeigt, der macht dieselben Fehler wie Hendricks vor ihm. Ja, schlechte Stellung, Spiel, Ball fern, sind wir überhaupt nicht aufmerksam. Ich meine, guck dir die Chance in der 68. von Ngumu an. Ja, das ist eine Verlagerung, es gibt keinen Zugriff. Ein Doppelpass, also wie einfach soll es noch gehen? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und dann, Sebastian, erleben wir den ersten Torschuss des VfB Stuttgart. Und ich weiß nicht, wie du Chris Führich den nicht machen konnte, aber der muss eigentlich drin sein.
Also immerhin war es tatsächlich der erste Schuss aufs Tor nach 72 Minuten, was ja schon mal gut ist für die Statistik. Aber das war auch einer der Top-3-Momente, über die ich mich am meisten geärgert habe, weil du hättest Nikolas die Hände auf dem Rücken zusammenbinden können und ihm eine Augenbinde aufsetzen können. Und er hat den Ball trotzdem gehalten, weil er angeschossen worden wäre von Chris Führich. Und wahrscheinlich hat Chris da einfach viel zu lange Zeit zu überlegen, was er mit dem Ball machen möchte. Aber ich denke, entweder schieß ihn stark oder schieß ihn platziert. Aber schieß ihn nicht läppsch mitten auf den Torwart. Also verheerend. Und das ist so eine große Chance, wieder ins Spiel reinzukommen. Und du lässt sie so fahrlässig liegen. Und wenn wir zig Chancen gehabt hätten, okay, aber das war der erste Schuss aufs Tor. Und dann, man darf es ja nicht mal Schuss nennen eigentlich. Und dann kommt sowas dabei raus.
Es war nicht gut. Dabei war der Angriff an sich wieder toll gemacht. Also Brun Larsen mit diesem starken Ball hinten raus auf Chris, dann der Speed von Führich. Auch richtig super. Nur der Abschluss, ja. Der scheiße. Und da musst du halt sagen, okay, wenn du vorne zu ungenau bist und hinten offen, gewinnst du halt keine Spiele.
Nee.
Das geht halt nicht. So.
Und ich habe dann mich daran erinnert, dass du damals unter Materazzo noch immer von der Bettdecke gesprochen hast, die zu kurz ist.
Ja.
Und gestern hatte ich wieder so ein Gefühl, nur dass sie halt an beiden Enden zu kurz war.
Ja, gestern wollten sie sich mit dem Kissen zudecken. Also das hat nicht funktioniert. So. Und du hast halt Aktionen gegen den Ball, die wirken zumindest für mich als Zuschauer oft nicht gut abgestimmt. Es würde mich überraschen, wenn es so wäre, weil Sebastian Hoeneß ist da eigentlich schon ein Fuchs, was das angeht. Du hast aber so oft gesehen, dass zwei Mann auf den Ballführenden gehen und dadurch öffnen sich natürlich Räume, Passfenster etc. Und das waren immer Fehler, die wir wiederholten auch noch. Ja, also da fand auch nicht eine Weiterentwicklung statt oder einfach ja ein Prozess, dass du gemerkt hast, okay, wir wissen jetzt, wenn wir so und so verteidigen, wird Gladbach uns so und so bespielen, deswegen müssen wir es anders machen. Nee, wir haben einfach immer die gleichen Fehler gemacht und Gladbach hat es versucht auszunutzen und in der 82. Minute ist es ihnen dann auch final gelungen. Gladbach darf sich hier im Mittelfeld die Bälle einfach hin und her spielen, war nicht das erste Mal und ich sag mal so, Gladbach macht das an sich erstmal gut, keine Frage, ja, also die Passqualität war hoch. Ich habe extra drauf geachtet, da hüpfte nicht ein Ball. Also du erkennst immer einen guten Pass daran, dass der wirklich über den Rasen hovert, mehr oder weniger. Also der hoppelt nicht oder sonst irgendwas. Klar, wenn der Rasen schlecht ist, funktioniert es nicht immer.
Aber unser Rasen ist ja super. Also.
Ja, absolut. Also möchte ich jetzt überhaupt, also das waren die besten, die Greenkeeper gestern. So, aber du siehst halt, okay, die machen das nicht schlecht, aber du kannst hier trotzdem mehr Druck aufbauen. Und irgendwann musst du halt dann auch mal zupacken, ja. Weigels Pass auf Ulrich, den muss Leo haben. Da geht gar nicht anders, da muss er dazwischen. Und Kleindienst stiehlt sich dann im Rücken von Maxi davon. Und bei uns in der Abwehr zocken sie dann auf Abseits, also vor allem Maxi Mittelstädt, ja, der zockt dann auf Abseits, hebt den Arm, merkt auf einmal, scheiße, es geht ja weiter, dann ist der Kleindienst halt schon aus dem Rücken entwischt.
Auch in den Top 3 Momenten, die mich am meisten geärgert haben, also zu reklamieren, während das Spiel noch läuft, kannst du ja nicht oft genug sagen, also es wird in der F-Jugend gesagt, spiel weiter, bis der Schiedsrichter abpfeift, um dann aber zu reklamieren, während das Spiel läuft, dann zu merken, oh fuck, mein Gegenspieler ist ja schon abgehauen, schnell hinterher, aber dann halt zu spät und wenn er gezockt hat, schon sagt, leider verloren.
Ja, und wir haben komplett verloren in dem Moment, ja.
Nicht nur er, ja.
Ja, dann kommt das Zuspiel auf Tim und ähnlich wie Barcola am Dienstag auf Dembélé, ja, kannst du das dann auch nicht mehr verteidigen, wenn der Pass so scharf und durch, so genau, ja, kommt, dann ist es durch, genau. Und dann ist das am Ende auch kein Abseits, das wurde ja noch überprüft, auch die Nummer 23 Sekunden vorher nicht, als Stöger da im Abseits stand, das ist alles Quatsch, braucht mir keiner erzählen. Wir haben das in dieser Aktion an sich so schlecht verteidigt, dass du froh sein kannst, dass nur ein Tor oben angeschrieben wurde, weil eigentlich jetzt gleich zwei dazu schreiben können, weil es einfach schlecht gemacht war.
Genau, und es war im Stadion tatsächlich auch so, das Tor fällt und jeder sieht, wie einfach uns Gladbach auseinanderspielt und jeder denkt, ja gut, das ist jetzt einfach auch komplett verdient, dass wir dieses Tor fressen. Dann hebt dann der Linienrichter halt die Fahne, aber auch da kam irgendwie gar kein Enthusiasmus auf und als dann das Urteil quasi kam, das Tor zählt, hat gesagt, ja gut, ist auch verdient irgendwie ein Stück weit. Ne? Also das war gar nicht so, oh Mist und so weiter. Aber auch da wieder, das war ja kein knappes Abseits. Also dass er überhaupt die Fahne hebt, finde ich dann auch schon bemerkenswert.
Hab weil es
waren
ja
30, 40 Zentimeter, die es halt kein Abseits waren. Also die Schiedsrichter waren jetzt auch nicht so gut, aber auch nicht die schlechtesten auf
und,
dem Platz.
Und da musste ich an dich denken, nach dem Spiel direkt, weil du nach Mainz schon gesagt hast, wir sind einfach nicht in der Lage, aus solchen Spielen zumindest mal mit einem Punkt rauszugehen. Und das ist halt auch wieder so ein Spiel. Du musst solche Spiele, wenn du sie nicht gewinnen kannst, dann solltest du darauf achten, dass du solche Spiele nicht verlierst. Da musst du auch absolut, einfach mal einen Punkt mitnehmen.
Ja.
Gelingt uns nicht. Ja, wir haben ja nicht mal ein Powerplay aufgezogen hinten raus. Ja, also ich würde noch damit leben können, wenn du versuchst, voll auf dieses 2:1 zu gehen, ziehst ein Powerplay auf und dann kriegst du einen Konter von Gladbach.
Ja.
Kotzt mich zwar auch an, aber dann sage ich, okay, die haben alles hier in die Waagschale geworfen, I appreciate the effort sozusagen, aber am Ende kommt nichts dabei raus. Aber aus dieser Passivität heraus, ja, diesen Punkt noch abzugeben, das kann ich irgendwie nicht akzeptieren. Also das ist nicht der VfB, den ich seit Hoeneß Trainer ist kenne. Ist einfach so. Du hast hinten raus noch zwei Halbchancen durch Führig und Rieder. Lassen wir mal kurz durchlaufen. Dann können wir noch ganz kurz über das Tor von Dennis Undav reden, wenn du magst. Ja, das ist klar abseits, keine Frage. Die einzige Frage, die ich dir stelle, wäre dieser Kopfball von Roh, also die Ecke von Rieder geht ja auf den ersten Pfosten und Roh bringt den Ball dann Richtung Tor, sage ich jetzt mal. Wäre der Ball ins Tor gegangen, wenn Undav da nicht mehr rangegangen wäre?
Ich glaube, der Einzige, der das beantworten kann, ist Dennis Undav selber, weil die Fernsehbilder geben das nicht preis, aber die Reaktion von Undav, nachdem er den Ball über die Torlinie drückt, die ist schon ziemlich eindeutig, weil der denkt schon so, fuck, ich hab's gerade vermasselt. Und ich glaube, nicht nur, weil er weiß, dass er im Abseits stand, sondern vielleicht auch, weil er weiß, okay, wäre ich weggeblieben, wäre es vielleicht das 2:2 gewesen. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen. Und es war aber tatsächlich ja noch die einzig große Chance, die dann halt abseits war. Und das hat mich auch komplett irritiert, dass der VfB in den letzten Minuten nicht alles nach vorne wirft. Also ich glaube, wenn der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hätte nach 95 Minuten, die würden sich jetzt noch um den Gladbacher Strafraum die Pelle rumpassen, anstatt sie mal in den Strafraum reinzubringen. Und ich denke, worauf wartet ihr? Der pfeift gleich ab. Das war in der 88. sowas, war in der 93. Er kann jede Sekunde abpfeifen und ihr spielt Passstaffetten im Mittelfeld. Also was soll das?
Und ich hätte den Punkt natürlich genommen, aber man muss ganz klar sagen, er wäre nicht verdient gewesen.
Nee.
Also Gladbach geht da als verdienter Sieger vom Feld. Das passt so. Ich finde auch, das Ergebnis passt, geben auch die XG-Werte her. VfB kam glaube ich, auf 0,6 aufgerundet und Gladbach auf 1,6, irgendwie so. Also das passt alles so. Und dann sind wir vielleicht beim Fazit, Sebastian.
Mhm. Ja, also läuft gerade nicht so
läuft,
gut.
Läuft nicht gut.
Und es ist keine Ergebniskrise, sondern es ist eine Leistungskrise.
Ja,
das und ist schlimmer. Das ist viel schlimmer, denn wir haben eine Ergebnis- und eine Leistungskrise jetzt. Gladbach ist auch ich glaube, mit zwei Punkten jetzt wieder an uns dran. Da oben wird alles super eng. Du hast jetzt das nächste Ligaspiel in Dortmund und du musst jetzt halt wirklich aufpassen, dass dir eine bislang sehr erfolgreiche Saison nicht entgleitet. Und natürlich muss man aber auch langsam sein. Vor ein paar Wochen haben wir den VfB noch.
Da war man sicher, wir kommen ins Achtelfinale der Champions League,
gewinnen den Pokal.
Das ist nicht ein paar Wochen her, das ist ein paar Tage
genau.
her. Es fühlt sich nur an wie.
Genau, also vor gekommen. Mainz war das quasi.
Ja, ja.
Muss man halt schon aufpassen, dass man jetzt nicht dann komplett in Panik verfällt. Aber man muss auch halt aufpassen, dass man jetzt nicht in so eine Negativspirale reinkommt. Weil die nächsten Aufgaben werden nicht einfach. Du hast am Dienstag viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Und da ist jetzt der Trainer gefragt, aber vor allen Dingen ist die Mannschaft gefragt, weil sie können es ja besser. Wir haben es eine Saison lang gesehen oder anderthalb Saisons gesehen, dass sie es besser können. Und das erwarte ich jetzt, dass sie es halt schon am Dienstag dann zeigen, weil das Spiel ist einfach unfassbar wichtig. Und ich will ins Halbfinale und ich will ins Finale, aber mit der Leistung wird es gegen Augsburg nichts werden.
Ich meine, das kann man grundsätzlich mal sagen. Genauso wenig wie nach den ersten Spieltagen in diesem Jahr alles perfekt war, ist jetzt alles scheiße. Aber zu Beginn dieses Jahres kippte das Momentum ins Positive und jetzt kippt das Momentum so ein Stück weit ins Negative. Und ich glaube, da wartet wirklich viel Arbeit auf Sebastian Hoeneß und zwar vor allem auf mentaler Ebene. Ja, und letztlich kannst du diese Frische, auch diese geistige Frische, dir, glaube ich, am Ende nur wieder zurückholen, indem du Erfolgserlebnisse auf dem Platz hast. Da bietet sich der Dienstag natürlich an. Dennoch, wir haben wirklich noch immer alle Chancen, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ja, aber es muss halt jetzt eine andere Haltung her. Ja, ich verstehe ja, dass die Jungs fertig sind. Das ist gar keine Frage. Die hatten jetzt viele Spiele. Mental und auch körperlich ist die Belastung mit Sicherheit ungewöhnlich hoch für diese Jungs. Ja, die kommen halt wirklich von 0 auf 100 in die Champions League rein, sind im Pokal noch vertreten. Ich verstehe das alles, gar keine Frage. Aber es reicht mir nicht als Erklärung. Weil du hast es vorhin angedeutet und das habe ich auch erkannt, da steckt da schon eine gewisse Überheblichkeit in manchen Aktionen. Ja, und nicht immer und nicht bei allen, aber du hast schon das Gefühl, dass es manchmal vorkommt. Ja, und dann kassierst du halt viel zu einfach deine Gegentore und dann sitzen wir halt da und kreiden das den Jungs eben an, dass wir ihnen angekreidet haben. Ja, wie gesagt, wenn du dir deinen Arsch aufreißt, wenn du auf den Sieg spielst, ausgekontert wirst, wir sind auch enttäuscht und das ist alles scheiße, aber du erkennst dann zumindest, okay, die haben alles reingeworfen und keine Ahnung, dann steht da vielleicht ein überragender Torwart drinne, der Ball geht nicht rein, was auch immer, aber das war halt nicht der Fall.
Genau, das hat mich gestern echt am meisten angekäst, dass du nach Hause gehst und sagst, okay, wir haben das Spiel verloren und das komplett verdient. Du kannst dich eigentlich nur über die eigene Mannschaft aufregen, nicht über den Schiedsrichter, nicht über den Gegner, nicht über Zeitspiel, nicht über Fehlentscheidung, sondern du gehst nach Hause und denkst, wir haben das einfach komplett verdient verloren. Und es ist nicht Paris, es ist halt Gladbach.
Ja.
Und du hast die Qualität, dieses Spiel zu ziehen oder zumindest unentschieden zu spielen. Und dann ja, gehst du halt so komplett enttäuscht da einfach raus.
Ja, und du hast halt zu keinem Zeitpunkt wirklich mal Dominanz aufbauen können. Du hattest kaum guten, produktiven Ballbesitz. Ja, das war gegen Mainz ja auch schon ähnlich. Ja, in den letzten drei Spielen haben wir insgesamt 6 Ecken erspielt.
Wow, okay.
Ja, beim Spiel davor waren es 19. Das war das in Bratislava.
Aber eigentlich ganz clever. Du weißt, dass du eh bei Standards nicht so gut bist. Ha! Dann generierst du erst gar keine.
Ja.
Wer keine Ecken bekommt, kann auch keine schlecht ausführen.
Aber das wirkt sich auch auf unseren XG-Wert aus. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das sind aktuell die schlechtesten in dieser Saison. Gegen Mainz 1-1, gegen PSG 0-8-1, jetzt gegen Gladbach. Ich habe es jetzt rausgesucht, 0,58. Das ist alles schlecht. Ja. Dazu wenig Kreativität und Bewegung in der letzten Kette. Immer wieder Probleme bei den Hereingaben von außen. Die klappen mal und dann geht's wieder komplett da nieder und dann machen wir es gar nicht mehr. Und Hoeneß-Ball funktioniert nur, wenn du weiter mutig bleibst, wenn du weiter vertikal bleibst. Und zurzeit ja, stehen wir einfach nicht gut. Wir sind nach vorne zu ungefährlich. Auch das Thema Gier, also nicht nur gegen den Ball, auch mit Ball, das fehlt mir aktuell. Undav hat 16 Zweikämpfe in den letzten 3 Spielen gewonnen. In der Offensive 3. Ja, das ist halt scheiße. Demirovic 15, Führig 15, das ist alles scheiße. Das reicht nicht. Das will ich damit sagen. Da muss mehr kommen. Und dann will ich halt diese Gier sehen, diese Tore jetzt zu brutalisieren. Ich liebe dieses Wort so sehr. Ich will, dass du da mit aller Vehemenz und das bisschen Qualität, was dir jetzt noch geblieben ist, dich gegen diese Niederlagen stemmst. Und das habe ich nicht gesehen. Das habe ich einfach nicht gesehen. Und so langsam, muss man ganz ehrlich sagen, sollte wirklich jeder verstehen, dass die Bälle nicht mehr von alleine ins Tor gehen, so wie in der vergangenen Saison. Wir müssen einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Nichts anderes wird gerade aktuell von dieser Mannschaft verlangt. Und auf dem Trainingsplatz, ja, ist das aktuell immer noch nicht möglich. Wieder englische Woche. Du hast nur noch Regeneration, Gegnervorbereitung, Regeneration. Ja. Da kannst du nicht arbeiten, also muss es auf dem Platz passieren. So. Und ich hoffe natürlich, ja, dass der VfB Stuttgart nach dieser Woche dann endlich auch wieder anfangen kann, auf dem Trainingsplatz zu arbeiten. Denn das ist jetzt die letzte englische Woche in dieser Saison. Es könnte noch eine weitere kommen.
Hoffentlich,
ja. Wenn wir am Dienstag gewinnen. Aber prinzipiell ist das jetzt erstmal die letzte englische Woche. So. Und was ich auch noch dazu sagen muss, nicht, dass es mir irgendwie falsch ausgelegt wird, es geht mir jetzt auch nicht darum, das große Ziel Champions-League-Platz aufzurufen oder sonst irgendwas. Möglich ist das auf jeden Fall.
Ja, aber es geht ja vor allem...
Mir geht es um die Ausgangsposition, dass wir die nutzen. Wir haben eine super Ausgangsposition und das Potenzial, was definitiv vorhanden ist. Ich möchte, dass wir das ausschöpfen. Und zwar jeder individuell für sich und auch als Kollektiv.
Genau, und ich finde halt, jetzt kannst du erstmal die langfristigen oder mittelfristigen Ziele auch erstmal durchstreichen, weil jetzt geht es erstmal wieder darum, wie du sagst, dein Potenzial wieder auf den Platz zu bringen. Und erst wenn das passiert, dann kann man sich wieder Ziele setzen. Aber wenn man so auftritt, dann musst du erstmal gar keine Ziele setzen. Also dann wirst du 10., 11., 12. oder so, wenn du Glück hast, aber dann musst du dir keine Ziele setzen. Du musst erstmal wieder deine Leistung auf den Platz bringen und dann kann man gucken, was man damit dann für einen Tabellenplatz erreichen kann.
Ja, denn du hast es gesagt, dass die Mannschaft gut ist, wissen wir. Ja. Nur ich möchte jetzt gegen Augsburg, da möchte ich eine Mannschaft sehen, die sich daran erinnert, wie sie damals in Bochum bei Hoeneß zweiten Spiel wirklich ums Überleben gekämpft haben. Ja, da haben wir gefightet, da waren wir uns für nichts zu schade. Bälle, die nicht ankamen, wurden danach wieder erlaufen. Zweikämpfe, die wurden dann mit dem Schutzhelm geführt, ja, weil es so krass war.
Ja.
Ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl, dass wir irgendwelche Gala-Auftritte brauchen oder was weiß ich, irgendwie die krassesten Pässe ever. Wir müssen uns jetzt wirklich da reinkämpfen wieder in diese, wenn man so möchte, in dieses positive Momentum,
ja,
was wir verloren haben. Das müssen wir uns jetzt erkämpfen. Auf dem Platz, aber auch im Stadion. Ja. Und da sage ich gleich dazu, auf den Rängen, das passt. Gab es auch ein geiles Banner. Vorm Spiel war das meiner Meinung nach, als man sich nochmal bedankt hat für diese geile Reise und jetzt voller Fokus auf Liga und Pokal. Auf den Rängen war das gegeben, auf dem Feld eher nicht.
Ja.
Vielleicht kommt es auch wieder. Aber ich meine, das ist jetzt wirklich mal die erste richtige Schwächephase unter Sebastian Hoeneß. Ja. Und die Mannschaft und der Trainer, die haben es meiner Meinung nach auch verdient, dass wir jetzt weiter mithelfen. Ich habe da auch keinen Zweifel dran. Ich möchte es nur einmal ausgesprochen haben. Aber das ist halt auch unsere Rolle jetzt aktuell. Ja? Also die Jungs, die haben sich da unten verdient, die haben gute Leistungen gezeigt. Und ich bin mir sicher, gemeinsam stehen wir das jetzt durch. Und keine Ahnung, ob wir es jetzt schon gegen Augsburg rumdrehen, aber wir werden das zusammen schaffen. Und es geht auch nur zusammen.
Es geht nur zusammen und das möchte ich auch nochmal sagen. Wir haben jetzt ja die Mannschaft hart kritisiert. Also das Team hat sich in den letzten anderthalb Saisons so viel Kredit erspielt, dass da noch einiges von vorhanden ist, aber trotzdem darf man natürlich und muss man zwei, drei schlechte Auftritte, wie wir sie jetzt gesehen haben, auch hart kritisieren können, damit es dann hoffentlich besser wird. Aber trotzdem, also die Mannschaft hat Kredit und man merkt es ja auch im Stadion. Also der Support war jederzeit da und sogar nach Abpfiff wurde die Mannschaft, ich würde nicht sagen gefeiert, aber sie wurde gebührend verabschiedet. Und da gab es keine Pfiffe und gar nichts. Die ist vor die Kurve getreten, es gab Applaus und die wissen auch, hey, am Dienstag gibt's die nächste Chance auf was richtig Großes und das wird kommen.
Und die Kritik wird auch intern kommen. Keine Frage. Klar, öffentlich stehen die wie Schild und Schwert vor ihren Jungs und das ist auch richtig so.
Völlig okay.
Aber intern knallt's da safe. Also ja. Es gab von Sebastian Hoeneß so ein paar Aussagen auf der Pressekonferenz. Ich habe es mir jetzt nicht rausgeklippt, aber da dachte ich so, okay, wenn er das jetzt hier auf der Pressekonferenz sagt, möchte ich nicht in der Kabine stehen.
Ja, also das sollte man nicht unterschätzen.
Und ich glaube, Sebastian Hoeneß war ja nach dem Spiel auch sehr, sehr schnell in der Kabine. Also ich glaube, da ist er wahrscheinlich in den Top-Sprint-Werten aufgetaucht. In der Statistik.
Ja, wahrscheinlich auch erfolgreiche Ansprachen. 1 von 1.
Ja, gut. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Sprechen gleich über Augsburg. Aber vorher, Sebastian, halt dich fest. Ja, Sebastians Lieblingssegment.
Endlich
wieder antizipierte Transfers. Alles ist möglich. Man kann sich danach irgendwie hindrehen. Wichtig ist immer der Zusatz, haben wir auch schon als erstes berichtet, oder exklusiv.
Exklusiv.
Ja, also wir können heute exklusiv berichten, dass am Montag der Deadline-Day ansteht. Ja. Und beim VfB, das kann man auch sagen, ist nochmal richtig was los. Ja, wir müssen nochmal so ein paar Aktionen starten, würde ich behaupten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit einer Transfernachricht rein, die so gut wie durch ist. Es geht um Elijah Scott. Der wechselt nämlich für 900.000 Euro.
Das ist ein stattlicher Preis für nur 19 Spieler, oder?
Genau, jetzt hast du schon gespoilert. Von der U19 zum Serie A-Team US Lecce. Ja, also das soll er erstmal bei der U20 so ein bisschen Fuß fassen, um dann irgendwann im Profiteam natürlich aufzuschlagen, möchte sich da so ein Stück weit weiterentwickeln. Beim VfB sieht er aktuell nicht die Perspektiven und auch nicht die Chancen, um eben ins Profiteam zu kommen. In Lecce schon. So, er unterschreibt da jetzt einen Vertrag bis 2027 plus 2 Jahre Option. Aber das Gute ist, der VfB hat sich die Möglichkeit gesichert, Scott unter bestimmten Voraussetzungen, die ich nicht kenne, aber die es wohl gibt, zurückholen zu können. Also der ist nicht komplett off the radar, sondern ähnliche Situation wie bei... Jetzt ringe ich nach dem Namen, der ist nach Breda gegangen, Paula.
Raul Paula,
ja. Ja, so heißt er, genau. Ähnliche Situation da, ja. Und das ist auch nicht schlecht, denn Scott hat wirklich eine gute Saison bislang gespielt, absolut unsere Abwehrkante oder unser Anker eigentlich, besser gesagt. In der U19 zeigt er auch in der Youth League großartige Leistungen. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie sein Werdegang verlaufen wird. Ja, auf jeden Fall ein Riesentalent. Und ich finde, für die U19 schmerzt dieser Abgang brutal. Also das ist schon ein heftiger Aderlass.
Ja, genau. Aber er scheint ja dann wirklich eine heiße Aktie zu sein, wenn er für knapp 1 Million wechselt. Also es ist ja gerade für einen Jugendspieler. Ich weiß gar nicht, ob der VfB schon mal einen teureren NLZ-Spieler abgegeben hat.
Ja, müsste man nochmal nachschauen. Das ist eine gute Frage, Sebastian. Mhm. Ja,
ja. Schreibt's in die Kommentare.
Hätte man recherchiert. Genau. Warum sollen wir recherchieren? Schreibt's in die Kommentare. Und dann könnt ihr auch direkt in die Kommentare schreiben, wie toll ihr das findet, dass Anthony Rouault uns verlassen wird. Ja, also sehr wahrscheinlich verlassen wird, so muss man sagen. Wir wissen es noch nicht genau, es ist 18.20 Uhr und bislang wurde noch nichts verkündet, aber vieles deutet darauf hin, dass Anthony Rouault den VfB Stuttgart in Richtung Stade Rennes verlassen wird. Hintergrund ist, Anthony Rouault informierte den VfB schon im vergangenen Jahr, dass er gerne zurück in seine Heimat wechseln würde. Nicht, weil der VfB scheiße ist oder sonst irgendwas, sondern weil er eben Heimweh hat, wenn man es so runterbrechen möchte. Ja, vielleicht fühlt er sich aufgrund der politischen Situation hier auch nicht so wohl in Deutschland. Ich kann es ihm nicht verübeln.
Als Ausländer, ja, also
I don't know. Ja, aber das ist natürlich rein spekulativ von meiner Seite. Auch im Sommer soll es bereits erste Anzeichen für Heimweh gegeben haben. Er hat es dann nochmal probiert und ja, jetzt hat er sich halt dafür entschieden, den Verein wechseln zu wollen. Für den VfB stand von Anfang an fest, so ein Wechsel von Rouault ist nur dann eine Option, wenn man sich mit einem anderen Innenverteidiger nochmal verstärken kann, sprich, wenn man einen neuen IV für ihn findet. Und auch nur dann, wenn das gelingt, wird er die Wechselfreigabe bekommen vom VfB Stuttgart. Was aber jetzt gemacht wurde und wahrscheinlich auch schon abgeschlossen ist, er ist jetzt gerade in Frankreich, absolviert dort bei Stade Rennes den Medizincheck. Da werden safe auch schon irgendwelche Fotos gemacht, damit morgen alles für den Deadline-Day schon fertig ist. Und ja, wenn es dem VfB dann gelingt, bis morgen einen Ersatz zu verpflichten, beziehungsweise mehr als einen Ersatz, sondern einen, der mindestens so gut ist wie Anthony Rouault, erst dann wird man diesem Wechsel zustimmen. Also Rouault geht jetzt nicht zu Stade Rennes, wenn der VfB nicht noch einen Spieler dazu nimmt. Das ist wichtig, dass das in den Hinterköpfen ist. Aber auch da muss man natürlich wieder abwarten. Also wir wissen, wie so ein Transfermarkt funktioniert. Im Zweifel kommt da das Fax zu spät und dann geht alles noch im Bach runter. Und vielleicht hat man dann aber nach Stade Rennes schon die richtigen Dokumente weitergeleitet. Und plötzlich ist der eine weg und der andere kommt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir professionell genug sind, das vernünftig abzuwickeln. Das kann man vielleicht auch schon mal dazu sagen. Der VfB ist ja jetzt nicht komplett aus allen Wolken gefallen. Ja, als es da dran angefragt hat, ob sich Rouault diesen Wechsel vorstellen kann, beziehungsweise ob der VfB bereit wäre, so einen Wechsel zu tätigen, sondern das war schon ein Stück weit absehbar. Da ging es natürlich dann auch um die Ablöse. Wir reden da von einem Ablösefenster, das so ungefähr bei 13 Millionen Euro beginnt. Da auch ist nicht ganz genau sicher, wie hoch es werden kann. Ich glaube, so 13 Millionen sind die Basisablöse. So kann man es zumindest lesen. Und dann kann es noch Boni geben. Und dann kann der VfB im Bestfall für Anthony Rouault 15 Millionen kassieren.
Ja, das nimmt man dann einfach so zur Kenntnis. Und ich habe dann auch schon gelesen, ja, das ist schon relativ wenig, wo ich auch denke, der hat in einem Jahr dann seinen Transferwert vervierfacht, verfünffacht. Also das ist ja eine Wahnsinnsrendite für den VfB. Also finanziell lohnt sich das ja auf jeden Fall. Weil ich glaube, er kam für 3 Millionen.
Ja.
Und jetzt geht er für mindestens 13, also in einem Jahr 10 Millionen gemacht, würde ich sagen, das ist nicht so schlecht.
Das ist definitiv nicht schlecht. Ich frage mich dann immer, was manche Leute glauben, was so Innenverteidiger bringen. Also, man muss ja mal ehrlich sein, Anthony Rouault ist ein guter, solider Innenverteidiger, aber das ist kein Innenverteidiger, der Stand jetzt in 2-3 Jahren 60 Millionen wert sein kann. Ja. Also, keine Frage, vielleicht entwickelt er sich in die Richtung, aber wenn er auf den VfB zukommt und sagt, Leute, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Entwicklung hier in Stuttgart eher schleppend vonstatten geht.
Und so. auch in Rennen ist es fraglich, ob er da noch schneller wird. Und das Tempodefizit ist ja nun mal was, was ihn dann vielleicht auch von einem ganz, ganz hochpreisigen Innenverteidiger noch trennt. Und das wird, glaube ich, auch in Frankreich nicht besser werden.
Ja, und es ist natürlich trotzdem schade, dass er jetzt gehen möchte. Und ich verstehe auch dieses Bauchkrummeln bei vielen VfB-Fans. Ja, also Rouault ist der dritte Innenverteidiger, der dir aus dieser Vizemeisterschaftsmannschaft wegbricht. Ja, also du hast Anton abgegeben, du hast Ito abgegeben, du hast Rouault jetzt abgegeben. Daxo bricht dir weg mit Verletzungen. Also im Endeffekt fällt die komplette Innenverteidigung der vergangenen Saison einmal flach.
Ist und, das fühlt sich absolut nicht gut an.
Das ist scheiße. Ja. Das ist einfach scheiße. Bedeutet aber, der VfB braucht jetzt einen neuen Innenverteidiger. Mhm. Aktuell haben wir so als Nummer 1 Innenverteidiger Pärchen Chase und Chabot. Du kannst natürlich auch einen Keitel hinten reinstellen. Du kannst einen Rieder, du kannst einen Stergio hinten reinstellen, du hast Hendricks noch als Option, das geht alles
wahrscheinlich. Angelo Stiller und Atakan Karasor können es natürlich auch noch spielen.
Ja, aber wer will das? Und das ist auch nicht der Plan.
Also, nein.
Das ist klar. Der Plan ist, dass der VfB sich mit wirklich einer Soforthilfe in der Innenverteidigung nochmal verstärken wird. Wer das sein könnte, das wird sich zeigen. Ja, ich will da gar nicht groß rum. Nee, ich kann es nicht sagen. Ich kenne keine Namen. Ja. Also außer das, was man halt in den Medien lesen kann. Aber das brauche ich jetzt hier nicht so wiedergeben, als wäre das jetzt von mir irgendwie ein Scoop. Ich habe keinen. Ich kenne die Namen nicht. Ich weiß nur, dass es beim VfB Stuttgart natürlich schon, sag mal, ein Portfolio gibt an Spielern, die durch die Scouts rausgesucht worden. Die liegen vermutlich jetzt bei Fabian Wohlgemuth auf dem Tisch und wahrscheinlich auch nicht erst seit heute, sondern schon länger. Und
ja, ich meine, wenn man, du gesagt hast, dass Rouault schon von längerer Zeit gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, zurück in die Heimat zu gehen und der Verein signalisiert, hey, wenn wir Ersatz bekommen, dann legen wir dir keine Steine im Weg, dann muss man ja hoffentlich davon ausgehen können, dass es halt dann schon ein paar Kandidaten gibt, die man
sondiert hat. Auf jeden Fall. Also da kann ich auch konkret werden. Also ich weiß, dass es eine zweistellige Anzahl an potenziellen Kandidaten gibt. Also das ist natürlich eine rein theoretische Anzahl jetzt erstmal, aber das gibt's und jetzt muss man halt eben mal schauen, ja, was die abgebenden Vereine auch fordern, weil bislang war es wohl so, dass die aufgerufenen Summen teilweise komplett überzogen waren. Also es gab wohl schon Kandidaten, die zumindest mal interessant waren, man hat angefragt und dann waren es halt Spieler, die, keine Ahnung, rein spekulativ, muss jetzt nicht 100% diese Ablösesumme sein, aber die kosteten 20 Mille und der Marktwert war 8. Mhm. So. Und da überlegst du dir halt dreimal, ob du sowas machst. Und jetzt könnte Plan B greifen. Auch das ist keine interne Information oder so, sondern das ist das, was ich aus Gesprächen mitgenommen habe und jetzt zu folgender Erkenntnis bringe. Ja. Plan B wäre, du holst jetzt einen Spieler, der nicht alle Checkmarks erfüllt, die du eigentlich für eine Verstärkung in diesem Winter dir gesetzt hast. Heißt zum Beispiel, Sebastian Hoeneß wollte einen Spieler, der sofort funktioniert und im Saft steht. Ja? Mhm. Darauf wird er wahrscheinlich immer noch Wert legen. Dann war so zum Beispiel so ein Thema, ja, der Spieler sollte die Bundesliga schon kennen, dass er keine lange Eingewöhnungszeit braucht. So. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man hier abweicht. Ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn der jetzt kommt, hat noch nie Bundesliga gespielt, aber ansonsten, keine Ahnung, in welcher Liga regelmäßig gespielt, dann nehmen wir den. So, sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, ich weiß es nicht genau, wir werden es erleben. Und zwar zeitnah. Ja, also du kannst davon ausgehen, dass der VfB Stuttgart morgen, wenn nicht sogar heute noch jemanden präsentiert und sobald das der Fall ist, wird auch der Rouault-Transfer durchgehen. Wenn es andersrum sein sollte, dann kriegt keine Panik. Ich bin wirklich zu 99% sicher, dass wenn Anthony Rouault den VfB verlässt, neuer Innenverteidiger mit einer Qualität, mit einer gewissen Qualität dazugenommen wird. So, und der wird nicht verletzt sein. Ich klopfe auf Holz. Er wird nicht verletzt sein und er wird auch, wie gesagt, eine gewisse Qualität haben. Das soll der Plan sein. Klar ist aber, dass am Dienstag dieser neue Innenverteidiger nicht bei uns in der Aufstellung auftauchen wird. Das würde mich komplett überraschen und in der Startelf schon dreimal nicht. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal darauf einstellen, dass wir am Dienstag gegen Augsburg mit Chabot, Hendricks oder Chase hinten spielen werden.
Andre Chase, der Wandler zwischen U21 Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga.
Ja.
Der sammelt Wettbewerbe.
Wahrscheinlich hat er schon 50 Spiele absolviert. Aber wie ist das jetzt für dich? Also, ich meine, ich weiß, dass dir das alles scheißegal ist mit Transfermarkt und so. Der eine geht, der andere kommt und letzten Endes ist dir auch nur wichtig, was sozusagen die Fakten sind. Also wir brauchen deswegen auch nicht spekulieren. Aber Hast du das Gefühl, man hätte sich jetzt hier in irgendeiner Art und Weise verkalkuliert? Oder, ja, jetzt lege ich dir fast schon die Antwort in den Mund, gibst du sozusagen jetzt der sportlichen Führung die Möglichkeit, auch erstmal darauf zu reagieren, was sich jetzt in den letzten Stunden ergeben hat? Weil das haben wir jetzt hier in dem Segment gar nicht mehr thematisiert. Amin Al-Dakil haben wir nicht aufgezählt, weil er sich eben verletzt hat und auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal ausfallen wird. Also da braucht man nicht spekulieren, wissen wir nicht. Zerrung kann 2 Wochen sein, kann 4 Wochen sein, kann 6 Wochen sein. Und bei Amin Al-Dakil kann es auch 8 Wochen sein.
Ja. Also auf jeden Fall verdichten sich ja, oder die Problemzone Innenverteidigung beschäftigt uns und beschäftigt uns noch mehr als noch vor den Transfer-News, weil es war ja sowieso mal spekuliert worden, ob der VfB noch einen Innenverteidiger braucht, möchte, ohne dass ein Ruo wechselt und ohne dass sich ein Al-Dakil verletzt.
Wobei er da noch nicht fit war und man nicht wusste, ob er überhaupt
genau. Die
Qualität hat und die Fitness, um uns helfen zu können.
Genau,
und
jetzt war
das
er,
wissen wir jetzt.
Genau, und jetzt war er zwischendurch fit und konnte in der Startelf mithelfen, jetzt ist er halt wieder verletzt, wir wissen nicht wie lange, und zusätzlich will dann der andere Stamm-Innenverteidiger den Verein verlassen. Boah, also ich finde das schon schwierig, und auch wenn du jemanden holst, der die Bundesliga kennt, der sofort da ist und so weiter, auch der muss sich ja erstmal hier zurechtfinden, und das wird einfach ein Stück weit dauern. Wahrscheinlich nicht Wochen und nicht Monate, aber doch einfach eine gewisse Zeit, und der muss sich auch wieder mit der Mannschaft zurechtfinden, mit der Spielweise, und das macht es für mich in der Innenverteidigung nicht besser. Es sei denn, du holst halt irgendwie so einen kompletten Überflieger, wo du sagst, okay, gut, dass das genauso gekommen ist, aber ich finde schon ein bisschen schwierig, weil wir ja auch angesprochen haben, unsere Innenverteidigung ist gerade nicht das Prunkstück der Liga und nicht das Prunkstück der Mannschaft, sondern ohnehin ein bisschen wackelig aufgrund der ständigen Neubesetzung. Und deswegen fühle ich mich dabei jetzt nicht so wirklich wohl. Wie gesagt, ich finde es gut, dass wir so viel Geld für ihn bekommen, dass sich sein Marktwert oder sein Verkaufswert dann 10 Millionen über dem beläuft, was wir für ihn gezahlt haben. Das ist gut. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, wer da jetzt kommt und wie sich das alles so verhält. Und als Fußballromantiker, klar, finde ich natürlich auch blöd, dass jetzt irgendwie alles, was da in der Innenverteidigung mal stand, aus der Vizemeistersaison jetzt weg ist.
Aber du hättest ihn jetzt hier nicht auf Teufel komm raus festgehalten, sage ich jetzt mal.
Nein, ich meine, wenn du jetzt für ihn Ersatz bekommst und du hast dich mit dem Spieler so verständigt, dann finde ich es auch völlig okay, ihm die Freigabe zu geben. Und so wie du das geschildert hast, gibt es ja ein ganz klares Agreement. Wenn wir niemanden als Ersatz finden, dann kannst du halt nicht wechseln. Dann musst du halt noch bis im Sommer weiterhin hier in Stuttgart Heimweh haben, und dann kannst du vielleicht gehen, aber nicht jetzt im Winter. Und wenn wir jemanden finden, dann kannst du gehen.
Also das ist die Information, die ich Stand jetzt habe, muss ich dazu sagen. Ich hätte es jetzt fast in die Kamera gehalten, mach es aber nicht. Gut, Sebastian, ich würde sagen, sollte morgen was Gravierendes passieren, also wirklich, ich meine jetzt nicht einen Transfer, sondern irgendwas, was komplett von dem abweicht, was wir jetzt gerade erzählt haben, nehmen wir noch einen ganz kurzen Audioblog morgen auf.
Ja, das können wir machen.
Ja, aber wirklich nur ganz kurz, und den gibt's dann auch nicht auf dem YouTube-Kanal des VfB, sondern nur bei uns im Audiofeed.
Ja. Ja.
Aber SDR News Deadline Day.
So in der Art. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt. So.
Jetzt erstmal kurz wieder runterfahren. Und dann wieder hochfahren, denn es steht endlich an. Viertelfinale DFB-Pokal. Die Augsburger kommen.
Mal wieder.
Mal wieder. Das Stadion bislang noch nicht ganz voll. Dienstagabend, es wird kalt. Augsburg, alles nicht so cool. Aber das Schöne ist, die kommen, die waren in dieser...
Die kommen.
Ja. Ja, ist richtig.
Kann man so sagen, ja.
Die waren in diesem Jahr vielleicht noch gar nicht im Stadion. Und das ist praktisch frisches Blut auf den Rängen, Sebastian. So, und für alle, die nicht ins Stadion kommen, die haben trotzdem die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein. Denn es gibt auch diesmal das VfB-Radio. Und du... aufpassen, musst genau erklären, wann man einschalten muss, denn es gibt eine leichte Abweichung.
Ja, denn das Spiel beginnt diesmal um 20.45 Uhr. Wir sind ja mittlerweile voll auf Champions League, immer 21 Uhr. Nein, nicht so spät einschalten. Schaltet schon um 20.30 Uhr sogar ein auf vfb.de/radio, denn da kommt das Fanradio. Das Spiel beginnt dann pünktlich um 20.45 Uhr. Und ihr könnt es nicht nur auf Sky sehen, sondern auch im Free TV, im Ersten.
Hervorragend. Cannstatt meldet -1 bis -3 Grad. Also leck mir Marsch. Mhm. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da vergeht es aber nicht direkt wieder, oder?
Also... Ja, vor allen Dingen, weil ja auch das Drohszenario Verlängerung irgendwie noch eine Rolle spielen könnte. Alles wird zapfig.
Ja, es wird absolut zapfig. Also packt Charles Mützen ein, nehmt Handschuhe mit, zieht lange Unterhosen an, trinkt vielleicht noch einen Tee oder was anderes. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Die gute Nachricht, jetzt bin ich vorsichtig, du musst mir helfen. Die Sperrung sollte eigentlich kein Thema mehr sein, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik für den digitalen Knoten Stuttgart abgeschlossen.
Ja, beziehungsweise werden quasi heute abgeschlossen, weil heute ist quasi Deadline-Day für die Bauarbeiten und die nächtliche Sperrung, die die S2 und die S3 ins Remstal betroffen haben, die dürften, Stand jetzt, am Dienstag keine Rolle mehr spielen. Heute noch, am Sonntag, spielt es noch eine Rolle. Ab morgen Montag sollte auch nach 21 Uhr wieder eine S-Bahn zwischen Cannstatt und Waiblingen fahren.
Also check das lieber nochmal
am jeden Dienstag. Fall.
Ich würde mich nicht drauf verlassen. Nein. Auch ansonsten gibt es vielleicht noch eine kleine schlechte Nachricht, denn immer wenn der VfB unter der Woche spielt, ist abends natürlich die Stadt brechend voll. Berufsverkehr, Schwerlastverkehr ist noch mit dabei. Alles etwas anstrengend. Also wenn ihr könnt, fahrt eine halbe Stunde früher als üblich los. Nehmt die Öffis, wenn das für euch irgendwie möglich ist. Und ja, kommt möglichst entspannt an. Denn ja, es wird eine weitere Fußballnacht in Cannstatt bevorstehen, die es in sich hat. Mhm. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Ja. Ist ein bisschen so wie täglich grüßt das Murmeltier, denn wir haben ja erst vor 4 Wochen über Augsburg gesprochen und ich bin ehrlich, allzu viel hat sich seitdem eigentlich nicht verändert, wobei man da sagen muss, nach der Niederlage gegen uns blieb Augsburg 4 Spiele in Folge ungeschlagen, 3 Siege, 1 Unentschieden, dabei 2 Spiele. Dieser 4 ohne Gegentor, also das ist definitiv mal nicht so schlecht. Und dass sie defensiv einigermaßen ordentlich drauf sind, das haben wir ja auch zu spüren bekommen. Mhm. Ja. Sebastian, auf was müssen wir uns denn einstellen am Dienstag gegen Augsburg, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube auf eine Mannschaft, die im Gegensatz zum VfB gerade aktuell in Form ist und auf so einer kleinen Erfolgswelle schwebt. Denn ganz erstaunlich, wenn man sich Hin- und Rückrundentabelle anguckt. Ich weiß, die Rückrundentabelle hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft nach, wie viel sind es, 3 oder 4 Spiele, aber Augsburg ist 4.
Oh, das überrascht mich tatsächlich, obwohl es eigentlich logisch ist.
Ja. Also, ja. Weißt du, wer 2. ist?
Oh, jetzt erwischst du mich echt auf dem falschen Fuß. Warte mal.
Die Bayern sind 1.
Ja,
das kann Bayern ich dir verraten.
Erster.
Und Leverkusen spielt.
VfB Stuttgart.
Nein, leider nicht. Auf Platz 2 in der Rückrundentabelle steht St. Pauli.
Was?
Ja.
Das reicht's.
Genau, also Augsburg
gibt keine Kleinen mehr.
Ist Rückrundenvierter, Stand jetzt und hat es in den letzten Spielen auch geschafft, Punkte zu holen und danach vielleicht gar nicht zu wissen, wie sie es überhaupt geschafft haben. Also sie haben ja gestern unentschieden gespielt beim Rückrundenzweiten St. Pauli und haben 1-1 gespielt und haben aus 0,29 Expected Goals ein Tor geschossen. Waren, glaube ich, bis zur 80. Minute komplett chancenlos und die haben gerade dieses Momentum, was uns fehlt, das Tor halt einfach fallen, sie wissen hinterher gar nicht, wie es passiert ist.
Sie spielen ja gar nicht so gut, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich habe übrigens diese Tradition beibehalten, dass ich auch weiterhin viele Spiele von Augsburg gucke. Frag mich nicht warum, es ist mehr oder weniger Zufall. Und was mir aufgefallen ist, und das ist, glaube ich, der große Unterschied im Vergleich zum Spiel Anfang Januar, die Augsburger haben jetzt wirklich viel Selbstvertrauen getankt und werden natürlich mit diesem Selbstvertrauen nach Stuttgart kommen. Ja, taktisch haben sie eigentlich gar nicht so viel verändert. Das System bleibt ein 3-4-2-1. In der Offensive mit Essende, Claude Maurice, gut besetzt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Auf dem linken Flügel ist Giannoulis gesetzt. Wolf ist inzwischen zurück auf rechts. Ist also ein Thema, ein Gamechanger. Meiner Meinung nach ist definitiv die Verpflichtung von Cedric Cesiger. Der kam ja von Wolfsburg nach Augsburg, wurde erstmal ausgeliehen, gibt eine Kaufoption, dazu später vielleicht dann noch ein bisschen mehr. Und sie haben aktuell einfach, wir waren vorhin bei Momentum, sie haben das positive Momentum. Ja, und sie sind auch wieder in der Lage, etwas unangenehmer zu spielen, für die Gegner zumindest. Das haben wir ja angekreidet vor 4 Wochen, dass das eigentlich nicht mehr das Augsburg ist, was man von früher kannte, sondern eher so eine Art Hoffenheim in Schwäbisch, einfach, weißt du, so belanglos. Und das haben sie jetzt schon ganz gut hinbekommen. Was gleich geblieben ist, ja, Augsburg ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, ihrem Spiel Struktur zu geben. Das haben wir das letzte Mal auch besprochen, ja. Also wie schon vor der Partie am 16. Spieltag ist es so, dass Augsburg an und für sich immer gut die Position einnimmt, aber sich dann situativ einfach schlecht bewegt. So muss man sagen. Da können wir übrigens angreifen, das ist nicht so schlecht. Also umso mehr du sie in Bewegung hältst, haben wir damals auch gesagt, umso größer werden die Probleme für Augsburg, ihre Struktur beizubehalten. Ist übrigens eine gewisse Parallele zum VfB aktuell.
Ja, das ist so, auf jeden Fall.
Kann man auch gucken. So. Und gleichzeitig sind sie mit Ball weiterhin berechenbar, weil sie kaum, und das ist gut für uns, dynamisch aus ihren Positionen heraus agieren. Ja, also Gladbach hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt zugeschrieben, dass sie dynamisch aus ihren Positionen raus agieren. Bei Augsburg müsste das noch weniger sein. Das sollte uns entgegenkommen. Der VfB muss, ich glaube, darauf einstellen, dass Augsburg mit Ball die Außenverteidiger wirklich hochschiebt. Das wird, glaube ich, noch mehr der Fall sein als am ersten Spieltag diesen Jahres und dann stehen sie da mit 4, 5 Mann in der letzten Kette, sind auch präsent, aber sie entwickeln halt aus solchen Situationen viel zu wenig Gefahr. Moment, rede ich von Augsburg oder vom VfB Stuttgart? Man weiß es nicht, aber tatsächlich ist es so und dann ist es aber immer interessant, dass irgendwann ein Spieler keinen Bock mehr hat, ja, und keine Geduld und sich denkt, jetzt schlage ich mal eine Halbfeldflanke Richtung Strafraum. So, das ist dann wirklich eigentlich alles, was denen einfällt. Und es gibt auch vorne nur einen Spieler, der so richtig Dynamik ausdrückt und von dem auch mal was Überraschendes kommt. Und das ist unser Player to Watch vom letzten Mal, Claude Maurice. Also, aber auch da, also ich bin ehrlich, den musst du dann schon auch im Griff haben. Das geht schon. Das ist ein guter Spieler, aber das solltest du hinbekommen. So, defensiv alles sehr bieder. Sie machen relativ wenig Druck. Das Pressing beeindruckte mich jetzt zuletzt bei diesen drei Spielen auch nicht sonderlich. Und auch in der Abwehrkette wirken sie sehr behäbig. Also das sind immer wieder Probleme, die du erkennen kannst. Die Abstände zwischen den Innenverteidigern werden zu groß. Das müsste uns alles eigentlich entgegenkommen. Ja, selbst mit unserem eher überschaubaren Mitteln, die wir zuletzt gezeigt haben. Was auch noch auffällt, und auch das habe ich schon gesagt, die haben eigentlich kein großes Interesse an Ballbesitz. Das ist denen komplett egal. Also die denken sich so, ja, nimm den Ball, ist mir egal. Und kontern können sie aber auch nicht. Ja, also okay. Das ist erstmal ganz gut für uns, ja. Dafür ist übrigens auch das Pressing viel zu schlecht, um dann mal wirklich hohe Ballgewinne zu erzielen und dann zu kontern. Das haben sie eigentlich nicht drin. Also auch da sage ich jetzt mal vorsichtig, bin ich optimistisch, dass der VfB damit ganz gut umgehen kann. So. Steht natürlich die große Frage im Raum. Warum gewinnen sie dann ihre Spiele? Und die Antwort, Sebastian, so blöd es jetzt klingt, hast du eigentlich schon gegeben. Ja, also, A, erwischen sie die Gegner immer an einem günstigen Tag. Und B, haben sie gerade auch einfach Glück. Ja. Muss man so sagen. Sie haben einfach Glück, weil in Bremen waren sie das schlechtere Team, gewinnen das. Gegen Heidenheim, sind wir ehrlich, also da muss ein Ausgleich fallen für die Heidenheimer. Das Spiel müssen die nicht verlieren, keine Frage. Und das Ding ist halt, wenn sie dann mal führen, dann verdichten sie den Strafraum auch gut und dann blocken sie ganz viel weg. Ja? Und dann wird es wirklich unangenehm für dich. So, weil sie haben ja auch keinen Grund, da mehr aufzumachen. Also, da müssen wir aufpassen, viele Abschlüsse suchen, auch mit der Frustration leben können, dass die geblockt werden, das wird einfach eklig. Es ist so. Es wird eklig, es wird nerven und im besten Fall gehen wir früh in Führung und können dann vielleicht aus einer etwas gestärkteren Position heraus auch die Augsburger mal kommen lassen. Es ist ein Do-or-Die-Spiel, also die denken sich dann nicht, Mensch, wenn wir 0-1 verlieren, ist ja besser, weil dann wird unser Torverhältnis nicht noch schlechter, sondern die müssen, wenn sie weiterkommen wollen. Und deswegen wäre es wichtig, nicht in Rückstand zu geraten, weil dann wird es, glaube ich, eklig. Dann hast du so eine Brag-Situation. Und aktuell traue ich das unserer Mannschaft nicht zu, dass sie die lösen können.
Ja,
sehe ich halt nicht. So, ansonsten kann ich nur das sagen, was ich auch schon vor 4 Wochen gesagt habe, wenig Tempo, sie lassen zu viele Chancen zu. Gegen spielerisch starke Teams haben sie so ihre Probleme. Deswegen, Sebastian, sind wir ehrlich, egal wer jetzt der Gegner ist, der VfB muss am Dienstag ins Halbfinale einziehen.
Der VfB muss definitiv ins Halbfinale einziehen und eigentlich dann auch auf ein bisschen Losglück hoffen. Aber ich will jetzt noch nicht zu weit gucken. Aber ich habe Berlin schon so ein bisschen am Horizont, weil wenn nicht in diesem Jahr, wann dann? Also die anderen Halbfinals heißen Leverkusen, Köln, Bielefeld, Bremen und Leipzig, Wolfsburg. Und wenn der VfB das spielt, was er spielen kann, dann hast du eigentlich gegen jede Mannschaft eine Chance. Leverkusen ist halt natürlich ein Brett, aber ich würde sagen, die anderen sind packbar. Aber ja. Ich muss erstmal, bevor wir uns die anderen angucken, natürlich erstmal Augsburg besiegt werden. Und das wird nicht einfach werden, aber die Bayern sind nicht mehr mit drin. Also
ja, ich sehe das auch so. Ich meine, vor allen Dingen, der VfB kann ja Pokal unter Hoeneß, ja. Letztes Jahr Viertelfinale in Leverkusen beschissen worden, 2023 Halbfinale gegen Frankfurt. Auch beschissen worden,
wollte ich gerade sagen. Ja,
da hätte das später noch hinten rausgeben müssen. So, und jetzt wird's halt mal wieder Zeit. Ja, unser letztes Finale ist mittlerweile auch schon wieder 12 Jahre her. Ja, 2013 gegen Bayern. Also das muss man sich mal überlegen. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind wir reif.
Ja.
Ich weiß nicht, woher ich das Gefühl jetzt gerade aktuell nehme. Ich bin selber überrascht, aber ich habe das Gefühl, wir sind reif. Ich meine, 3 Halbfinal und 2 Finalteilnahmen in den letzten 20 Jahren ist auch nicht so verkehrt, würde ich sagen. So, und jetzt muss halt auch nochmal das Stadion Vollgas geben. Wird schwierig, weil es ist kalt. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt, da ist frisches Blut da. Ja, da sind Leute, die bislang Pech hatten, die nicht ins Stadion kommen konnten. Und die sind natürlich jetzt gefordert. Ja, da kommt eine neue Energie von den Rängen. Im Endeffekt ist das die Reaktion auf den ein oder anderen, der sich vielleicht nicht an den Aktionen so beteiligt hat, wie wir das sonst gewohnt sind beim VfB Stuttgart. So, und ich will das sehen, dass das Stadion es wieder bebt. Ich habe Bock darauf. Ich habe Bock auf so eine Pokalschlacht. Ich möchte sehen, wie alle stehen 90 Minuten lang, wie wir feiern und frieren, muss man dazu sagen. So, und dann geht das über 90 Minuten, über 120, im Zweifel auch Elfmeterschießen. Bitte dann auf die Kurve, keine Frage. Aber das möchte ich, da habe ich Bock drauf. So, und wenn wir das geschafft haben, dann gucken wir weiter. Du hast es gesagt, Leverkusen, gut, muss nicht im Halbfinale sein, aber wenn, dann ist es halt so, Werder, Leipzig, Wolfsburg, die konnten gegen uns auch nicht gewinnen. Also warum sollen wir die nicht schlagen? Ja. Köln, mit Verlaub, Zweitligist, musste schlagen. Und ja, Sebastian, auch der Arminia traue ich es nicht unbedingt zu, dem VfB den vierten Pokalsieg streitig zu machen. Da bin ich schon relativ festgelegt. Also ich sehe es schon vor mir. 24. Mai, Pokalfinale. Das wäre dieser Höhepunkt für Sebastian Hoeneß, ein weiterer nach der Vizemeisterschaft. Mhm. Ich brauche das jetzt. Das ist ja auch mein Wettbewerb ein Stück weit. Wir schaffen das, oder?
Wir schaffen das.
Wir schaffen das. So, ihr habt das zuerst gehört. Danke, Sebastian.
Ja, gerne. So,
Players to Watch, die machen wir auch noch schnell. Am liebsten würde ich ja gleich wieder Alexi, Claude Maurice und Christian Matsima nehmen. Mhm. Finde ich immer noch geil. Dann haben sie ja jetzt auch noch Mergen Berisha von Hoffenheim ausgeliehen. Ja, auch mit Kaufoption. Aber da habe ich mir gedacht, der trifft den Pokal eh nie. Ist so, ja. Also ist kein Scheiß. Der hat bislang noch keinen einzigen Treffer im Pokal erzielt und konnte mit seinen Mannschaften auch erst 2 Pokalspiele gewinnen. Also perfekt eigentlich für uns. Ist vielleicht so eine Art Talisman von uns. So, also habe ich mich für einen anderen Neuzugang entschieden, nämlich Cedric Cesiger. Der kam, wie vorhin schon erwähnt, jetzt Mitte Januar aus Wolfsburg auf Leihbasis zum FC Augsburg, ist jetzt gesetzt als zentraler Innenverteidiger, 26 Jahre alt, galt mal als wirklich großes Schweizer Talent für die Innenverteidigerposition, bis er eben nach Wolfsburg gegangen ist und dann wirst du halt wolfsburgisiert und bist irgendwann nur noch Mittelmaß in allem. So, und dennoch muss ich sagen, Cesiger passt perfekt zum FCA. Ja, dieser Spielstil ist im Endeffekt so eine Art Vintage-FC Augsburg. Ja, das heißt, er ist ein sehr zweikampfstarker Abwehrspieler, der über Robustheit und Intensität kommt. Er ist extrem kopfballstark. Er bringt einen starken linken Fuß mit, muss man sagen. Hat auch Führungsqualitäten, fehlt den Augsburgern meiner Meinung nach auch. Deswegen gute Verpflichtung. Warum Führungsqualitäten? Das war bei eBay, also bei Young Boys Bern so. Hat er sich wirklich zum Führungsspieler entwickelt. So, und ich finde ihn auch, ja, im Aufbau, wie gesagt, ganz gut. Sauberes Passspiel, gute Auflösung im Pressing. Speed ist okay, so ungefähr auf Anton-Niveau. Und der Typ ist eigentlich wirklich gemacht für Pokalschlachten. Das ist so ein Turm in der Abwehr. Und meiner Meinung nach ist das ein Top-Transfer gewesen für Augsburg. Genau den Mann, den sie eigentlich da hinten drin brauchten. Denn sind wir ehrlich, das, was sie davor hatten mit Maxi, wie heißt er? Habe ich schon wieder vergessen, sage ich dir nachher. Den haben sie jetzt ausgeliehen nach Lautern. Das war nicht die Qualität, die du brauchst. So, das ist einfach so. Das ist ein guter Spieler. Ich glaube, das könnte gut funktionieren.
Aber meinst du, so einer WC-Sieger wäre auch...
Nein.
Warum nicht? Ich meine, alles, was du jetzt aufgezählt hast.
Ja, aber das ist Augsburg. Das ist nicht VfB Stuttgart. Das ist im Endeffekt wie wenn du Steven Suber in die Abwehr stellst. Also, das ist halt, nee, das ist nicht so.
Ich meine, Jeff Chabot kam von Köln.
Ist richtig, aber das ist anders. Nee, will ich nicht. Ich mag das auch nicht, so, wenn ich seinen Namen rufen müsste.
Der ruft ja auch nicht so gut.
Das stimmt. Cesiger. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe bei dem einfach nicht dieses Gefühl,
ja?
Dieses gewisse Etwas. Bei Jeff Chabot habe ich sofort gedacht, ja, ey, der muss kommen. Der passt auch so von seiner ganzen Art besser zu uns. So Jeff Chabot und Dennis Undorf, da kannst du eine Serie draus machen. Ja,
das schon.
Ja. Gings of Cannstatt oder was weiß ich. Also das ist halt, beim Cesiger ist das nicht so. Nee. Wer aber interessant ist, aber jetzt auch nicht als Soforthilfe, ist Noah Banks. Du erinnerst dich? Der wurde eingewechselt gegen uns.
Genau, und hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Und ich habe heute gelesen, seitdem hat er sich irgendwie festgespielt.
Ja.
Und ich glaube, wer sitzt für ihn auf der Bank? Kevin Schlotterbeck. Wäre vielleicht auch einer für den VfB.
Naja. Nee, aber tatsächlich ist es so gewesen, wie du gerade beschrieben hast. Also super interessanter Spieler, 18 Jahre alt, US-Amerikaner, kann man ja mal dazu sagen. Und ja, wie du sagst, also der kam gegen uns rein, war meiner Meinung nach der beste Mann, der Augsburger, gegen uns. Und ja, seit diesem Spieltag ist er nicht gesetzt, aber hat sich zumindest mal seine Spielzeit weiterhin verdient. Ich habe mir in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe und auch in den Spielen, die ich über 90 Minuten gesehen habe, einfach mal so ein bisschen genauer angeschaut und ich muss sagen, der ist schon wirklich gut unterwegs, ja, gute harte Tacklings und ich glaube, er könnte vielleicht mit Ball noch ein bisschen mutiger auftreten, denn ich fand seine Technik eigentlich echt gut, muss ich sagen. In der Luft ist er auch rigoros, also setzt sich da gut gegen seine Gegenspieler durch. Sein Tempo, das kann ich nicht so 100% einschätzen, weil was ich bisher sah, ich würde sagen, das deutet jetzt nicht unbedingt auf den schnellsten Innenverteidiger hin, aber es kann auch sein, dass er halt einfach noch nie in diese Situation reinkam, wo ich das wirklich dann nachhaltig bewerten kann. Er sieht zumindest aus, als könnte er schneller laufen, als er es bislang getan hat. So, Fakt ist eins, Dieser Spieler ist ein super spannendes Talent in den Reihen des FC Augsburg und der hat seine Chance bekommen, zeigt jetzt, was er drauf hat und jetzt weiß ich, wie er heißt, der Maxi Bauer ist es nämlich. Der ist eigentlich der Konkurrent gewesen von Banks, ist natürlich auch aufgrund des C-Sieger-Transfers jetzt aber ausgeliehen worden an den ersten FC Kaiserslautern und ich sag mal so, ich glaube, dass Banks da schon auch seinen Anteil dran hatte. Ich glaube, diese Auftritte, die er zuletzt hatte, hat den Trainer und natürlich auch den Sportdirektor in Augsburg dazu bewogen zu sagen, der hat's drauf. Mhm. Das könnte passen. So. Und selbst wenn jetzt Banks am Dienstag nicht spielt, ich würde euch trotzdem empfehlen, behaltet den Jungen mal im Hinterkopf. Ich glaube, das könnte für die Zukunft ein spannender Mann werden. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ausfallliste.
Ja.
Ich muss ein bisschen Gas geben, weil die 90 Minuten haben wir schon längst
gelesen.
Ist natürlich klar. Gut, also Ausfallliste, das Gute. Jeff Chabot ist zurück, Atakan Karasor ist zurück. Die Gelbsperren sind natürlich abgelaufen und galten ja eh nicht für den DFB-Pokal. Justin Deal, muss man mal abwarten. Glaub nicht, dass der im Kader steht. Ist zumindest jetzt wirklich kurz vorm Teiltraining. Also wenn er nicht sogar jetzt schon hochfährt. Also könnte es vielleicht dann morgen bei der PK schon neue Infos geben. Anthony Roh wird nicht im Kader stehen, wird wechseln zu 99%. Amin Aldakil, Zerrung in der Oberschenkelmuskulatur wird auch fehlen. Und dann hast du die Langzeitverletzten Luca Raimund, El Bilal und dann Axel Sagadou. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wir müssen noch einen Start-Elf-Tipp abgeben, Sebastian. Mhm. So, und dann müssen wir erstmal Copper-Keeper. Also müssen wir wieder alles klären. Alles, aber Copper-Keeper, ne? Ist das Erste.
Ja, ich würde sagen, ja.
Preto
hat es gegen PSG gut gemacht. Deswegen Copper-Keeper in allen Pokalwettbewerben.
Ja, also wieder eine nicht notwendige Rotation, aber gut, ich sehe es wie du. Also ich würde es komisch finden, wenn er jetzt den Predlo im Viertelfinale nicht ins Tor stellt. Nee, der muss spielen. Wichtiger jetzt vielleicht die Innenverteidigung, beziehungsweise die Viererkette im Allgemeinen. Also ich fand, dass der Gehör jetzt nicht unbedingt so stabil gespielt hat, dass er Wagnermanns Startelfplatz streitig machen konnte, aber ich habe noch nicht vergessen, was da an diesem Mittwoch gegen PSG ablief. Deswegen ist das jetzt ein Stenzelspiel? Fragezeichen.
Ich könnte mir fast vorstellen, weil ich meine, Wagnermann hat nicht überzeugt, Sturridge hat nicht überzeugt, Stenzel hat nicht gespielt, deswegen ist er nicht negativ aufgefallen. Und ja, Cooper-Stenzel.
Wenn er sich überhaupt mal negativ aufgefallen.
Ja, eben.
Ja, also, ich tue mich so schwer damit. Lass das mal offen.
Ja.
Ich kann mich noch nicht entscheiden. Wichtiger wird jetzt die Innenverteidigung sein. Wir haben Chase, wir haben Chabot, theoretisch Hendricks.
Ich würde Chase und Chabot.
Okay, lass mal auch noch offen. Das wird halt super. Und auf der linken Seite spielt Mittelstädt.
Ja.
Mittelstädt spielt, das heißt, Hendricks sitzt bei dir auf der Bank.
Ja.
Ich sage, also ich gehe, du hast natürlich zweimal linke Innenverteidiger. Mein Chabot kann rechts spielen, Hendricks dann links. Also pass auf, wir nehmen den Stenzel, wenn du mir den Hendricks und den Chabot gibst.
Ja, ist völlig okay.
Aha, ja. Also das haben wir klären können.
Da gehe ich mit.
Hier wird verhandelt wie sonst nur am Deadline-Day. Doppelsechs Karasor Stiller oder kriegt Stiller eine Pause?
Nö.
Spielt?
Ja.
Okay, hätten wir vorstellen können, dass der vielleicht mal auf der Bank setzt. Aber Karasor Stiller, dafür ist das Spiel vielleicht auch zu groß. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir vier Offensivpositionen besetzen müssen mit Leveling, Mio, Brun Larsen, Fabian Rieder, Chris Führig, Enzo Mio, Nick Woltemade, Dennis Undaf und Ermedin Demirovic. Wer spielt?
Also bei mir spielen, glaube ich, auf den Außen Chris Führig und Jamie Leveling.
Ja.
Im Sturm Dennis Undaf.
Dennis Undaf.
Ja.
Okay.
Und dahinter Nick Woltemade.
Gibst du ihm wieder die Möglichkeit?
Ja.
Ich habe mir im Segment zum Spiel gegen Gladbach extra verkniffen, was zu Nick Woltemades Leistung zu sagen, weil der bei mir immer noch mehrere gut hat. Aber
ja.
Also ich sag mal so, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mit Undaf und Demirovic spielen. Wenn ich es mir aussuchen könnte.
Okay.
Aber ich gebe dir den Woltemade. In der Hoffnung, dass es auch was bringt. Also das Woltemade und Undaf.
Ja.
Okay, also dann gehen wir einmal noch durch, geben dann weiter Gas und sind dann hier wirklich in den Endzügen. Haltet durch. Im Tor steht Fabian Predlo als Copper-Keeper, dann der Copper-Stenzel hinten rechts. Die Innenverteidigung bilden Jimi Hendrix und Jeff Chabot. Und auf der linken Seite Maxi Mittelstädt, Doppelsechs, Karasor Stiller, Leveling und Führig kommen über die Flügel und vorne Woltemade und Undaf.
Genau, und Enzo Mio darf noch seinen 100. Bundesliga-Einsatz noch ein bisschen feiern und kommt dann im Laufe des Spiels rein.
Herausragend, macht das entscheidende Tor in der 8. Minute der Nachspielzeit. Gut, Sebastian, U21 noch schnell. Ich habe es geschaut, du auch?
Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt, habe aber auch da das wilde Führungstor von Wien Wiesbaden gesehen, was irgendwie auch so in den Saisonverlauf der U21 irgendwie reinpasst.
Ja, also es war alles eher schwierig. Ich habe mir die ersten 20 Minuten angeschaut und du sagtest es bereits, nach 6 Minuten führte Wien Wiesbaden schon durch komplett weirdes Tor. Wenn ich es richtig gesehen habe, wollte Leni Meyer den Ball irgendwie klären und schießt dann seinen Gegenspieler an und der konnte sich mehr oder weniger nicht wehren. Und von dessen Fuß flog der Ball in unser Tor. Mhm. Davor sah Dennis Simon schon nicht so gut aus bei der Spieleröffnung. Dominik Notnagel sah nicht so richtig gut aus. Und zack, ging es eigentlich schon perfekt, in Anführungsstrichen, los.
Ja, das war ganz seltsam, denn Leni Meyer hatte ja seinen Gegenspieler eigentlich die ganze Zeit im Auge, der ihn auf der Außenbahn quasi ein Stück weit überholt. Und er blickt wieder, immer wieder über die Schulter und sieht, der ist da und will dann aber trotzdem den Ball irgendwie in seine Richtung klären, hatte natürlich auch ein bisschen Pech und dann ist es halt ein richtig schöner Schuss ins lange Eck, bei dem dann Dennis Heim keine Chance mehr hat und dann lag die U21 mal wieder relativ früh hinten und war danach aber eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel.
Ja,
kam also nicht zu echten Torchancen.
Ja, das würde ich auch sagen. Also so, es war jetzt nicht super schlecht oder so, aber es waren halt wirklich keine großen Chancen, wo du jetzt sagst, okay, der VfB ist jetzt hier kurz davor, den Ausgleich zu machen. Ich hatte das Gefühl, sie haben hinten immer tierisch Probleme, ja, sobald der Gegner, jetzt stelle ich gewisse Parallelen fest, mit einer gewissen Vehemenz nach vorne spielt, geraten die super schnellen Schlingern, das Aufbauspiel war nicht so gut und nach vorne sind sie halt einfach nicht durchschlagskräftig genug. Also sie kommen auch, die kommen ins Drittel des Gegners, aber dann fehlt halt so dieser letzte Kick, das kam erst in der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach. Und bitter war halt, dass du dann kurz vor der Halbzeit noch das 0-2 kassierst. Hier war das mit dem Fehler von Dennis Simon, das habe ich durcheinander gebracht. In der sechsten Minute ging kein Fehler von Dennis Simon dem Tor zuvor. Hier war das so und danach kann sich, Koppel heißt er, glaube ich, relativ leicht gegen seine Gegenspieler durchsetzen. Kaya wird per Flanke bedient, köpft ein, zack, steht 0-2. Und ich weiß nicht, wie es jetzt den Spielern geht, aber ich kann dir sagen, wie es mir vom Fernseher erging. Ich habe sofort das Spiel abgeschrieben. Ja. Ich wusste irgendwie, da passiert nicht mehr viel, ja. Die Mannschaft hat mir in den letzten Wochen nicht das Gefühl gegeben, dass sie aus solchen Rückständen nochmal zurückkommen kann. Ist ein bisschen unangenehm aktuell, dieser Mannschaft zuzuschauen beim Fußballspielen, weil du merkst halt, sie sind überhaupt nicht befreit. Und da würde ich von dir mal gern wissen. Ich glaube, beim VfB Stuttgart ist keiner mit dem Anspruch in diese Saison gegangen, jetzt ganz oben irgendwie mitzuspielen. Ich glaube, die wollten eine gute Rolle spielen, konnten sich aber von Anfang an auch vorstellen, dass es gegen den Abstieg geht. Und bei den Jungs merkst du richtig, dass da eine extreme Verkrampfung gerade da ist. Auch eine gewisse Parallele zu den Großen.
Ja, auf jeden Fall. Aber
das irritiert mich, weil eigentlich hast du ja als zweite Mannschaft nicht so viel zu verlieren. Klar, rein sportlich schon, aber bei den anderen Teams in der dritten Liga spielt ja das Monetäre noch eine viel größere Rolle. Ich denke mir immer, Leute, lasst los, spielt. Also mir ist es ehrlich gesagt egal, ob die 0-2 verlieren oder 4-2. Ja, oder 2-4.
Auf jeden Fall,
ist mir komplett egal. Und da frage ich mich, warum?
Sie wirken halt komplett gehemmt und letzte Woche gegen 1860 haben sie ja gezeigt. Ich meine, auch da haben sie nicht gewonnen, aber da haben sie ja gezeigt, wie so ein U21-Spiel aussieht, wenn die Mannschaft das kickt, was sie kann und was sie auch spielen möchte. Und da war das ja wirklich ein Spiel, dem man wirklich sehr, sehr gut zugucken konnte. Aber die Spiele drumherum, auch jetzt wieder gegen Wien Wiesbaden, das ist halt echt eine anspruchsvolle Aufgabe, sich das über 90 Minuten anzugucken.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie die sind in die Spiele heute ausgegangen. Sind wir jetzt Vorletzter?
Sebastian hat auch nicht geschaut.
Ich habe auch nicht geschaut.
Ja.
Wir gucken nur auf uns und deswegen.
Ja, sehr ist ja so.
Und
nicht auf die anderen. Aber ich schmeiß jetzt hier mal kurz noch.
Dann kann ich schon mal an der Stelle sagen.
Ich kann es dir sofort sagen, der VfB ist aktuell 19. von 20 Teams.
Ja, also Vorletzter. Dann habe ich es doch mir richtig abgespeichert. Daran was ändern können wir bereits am kommenden Samstag. Denn dann erwarten wir das Spitzenteam aus Dresden. Dynamo. Endlich darf ich es wieder sagen.
Dynamo,
muss nicht Dynamo sagen. Also am 23. Spieltag, dritte Liga, VfB 2 gegen Dynamo Dresden in Groß Asbach, 14 Uhr. Das Ganze am Samstag und so langsam wird's ernst. Ich sag weiterhin, Jungs, bleibt gechillt. Wenn wir absteigen, spielen wir vierte Liga. Ich finde die dritte wahrscheinlich auch besser. Aber ich sag mal so, grundsätzlich ist der VfB Stuttgart, glaube ich, mit dem, was man im Kader hat, in der Lage, in dieser Klasse zu bestehen. Ja, und es wird mich echt auch ein bisschen ärgern. Also wir haben so guten Fußball gespielt zu Beginn der Drittligasaison.
Total.
Und aktuell kriegen sie es einfach nicht mehr hin. Und die Jungs sind ja gut. Und ich habe übrigens eine gute Frage auf Twitter bekommen zu dieser Thematik. Na, wenn alle davon sprechen, dass diese Jungs, diese jungen Talente so gut sind und dann irgendwann beim VfB mal spielen sollen, warum sind sie denn dann in der dritten Liga nicht in der Lage, Spiele zu gewinnen? Und da muss man sagen, das macht schon was aus, wenn du da zum ersten Mal vor Publikum spielst, richtig erfahrene, alte Haudegen vor dir hast. Das macht schon was. Und das ist aber gut, dass sie diese Erfahrung jetzt mal machen,
finde ich. Also und schade ist natürlich, dass sie halt keine echten Heimspieler haben, weil sie halt immer da draußen in Groß-Asbach spielen müssen. Volles Stadion hast du eigentlich nur, wenn du auswärts spielst, und dann sind es gegnerische Fans. Und auch in Groß-Asbach sind oftmals mehr Auswärtsfans da als VfB-Fans, einfach weil es so weit weg ist, weil dann auch die U21 gefühlt immer parallel zu den Profis spielt. Und das ist schade. Und man würde der Mannschaft natürlich gönnen, dass sie mal auch vor einem richtig stabilen Heimpublikum spielt. Vielleicht kriegt man es noch mal hin, wenn die Spiele nicht parallel sind, dass wir alle uns dann in den Trecker setzen und nach Groß-Asbach fahren.
Stabiles Heimpublikum gab es vermutlich bei der U19, die das erste Hauptrundenspiel der Nachwuchsliga zu absolvieren hatten. Überraschenderweise gegen Gladbach.
Ja.
Und das ist nicht die einzige Parallele.
Nein, überraschenderweise ging das Spiel auch genauso aus wie das der Profis. Nämlich es wurde mit 1-2 verloren. Sogar die Torfolge war gleich. 1-0 Gladbach, 1-1 Ausgleich VfB und dann doch der Siegtreffer für Gladbach. Aber die U19, die haben es alles ein bisschen schneller gemacht, weil die waren nach 31 Minuten schon durch. Denn da stand es dann schon 2-1 für Gladbach und das Spiel ging verloren. Man kann sich das auf YouTube nochmal komplett angucken tatsächlich. Ich habe mir aber, ich muss gestehen, nur die Tore angeguckt. Die beiden Tore durch Gladbach fielen nach schönen Vertikalpässen. Einmal durch die Mitte, einmal über die rechte Seite. Das sah schon ganz gut aus. Und das Tor für den VfB entstand dann durch einen Elfmeter, den Efo Korkut relativ zittrig verwandelt hat. Aber er hat ihn verwandelt.
Also, er hat ihn verwandelt. Ja. Es gab noch eine rote Karte, wenn ich das richtig gesehen habe, gegen einen unserer Spieler.
Ich meine nicht.
Wie nicht?
Ich glaube, es gab keine rote Karte,
der hat doch, oder? Der hat doch die rote Karte in der Hand gehabt, der Schiedsrichter. Ich hatte, das muss ich dazu sagen, das Spiel parallel laufen zum U21-Spiel, allerdings ohne Ton. Und da gab es auf jeden Fall, also der Schiedsrichter hatte definitiv eine rote Karte in der Hand. Aber es wird nicht in den Kicker-Statistiken aufgeführt, Sebastian. Du brauchst nicht nervös werden, habe ich auch schon gesehen.
Ja, keine Ahnung, was da passiert ist, weil tatsächlich konnte mir auch keiner erklären, warum es eine rote Karte gab.
Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare.
Und schreibt auch mal bitte rein, wie oft man in der U19-Nachwuchsliga-Hauptrunde wechseln darf.
Bis einer weint. Das ist, steht so im Regelbuch.
Ich denke schon, weil Gladbach hat 6-mal gewechselt.
Ja, genau. Meinst du, dass wir da noch was anfechten können?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber der letzte Wechsel bei Borussia Mönchengladbach der ging raus. Top Rasmussen, auch ein geiler Spieler, oder?
Ja, das muss ein guter sein. Ja,
der ist top. Ja.
Super. Weiter geht's übrigens jetzt gegen den VfL Wolfsburg. An diesem Samstag gespielt wird um 12 Uhr. Und vielleicht überträgt der VfL Wolfsburg auf dessen YouTube-Kanal. Mhm. Ja, beim VfB sind es die Heimspiele, die ihr da mitverfolgen könnt.
Ja, ich glaube, ganz manchmal auch der DFB-Kanal, ne, der solche Spiele zeigt.
Ich glaube,
nur Pokal.
Ja, und ich glaube mittlerweile, auch Liga machen sie auch manchmal. Aber ich glaube, mittlerweile haben sie das jetzt so outgesourced auf die Bundesliga-Vereine selbst. Hast du eigentlich den großen Skandal mitbekommen?
Wahrscheinlich nicht.
Genau. Und ich verrate ihn da auch nicht. Nein, Quatsch. Es gab ja jetzt wieder Virtual Bundesliga.
Ja.
Ja. Und da hat der Alexander Werle zu Recht angemahnt, dass Union Berlin immer noch kein Virtual Bundesliga Team hat. Er hat gesagt, Mensch.
So einen woken Dreck macht der Zingler nicht.
Genau. So, da lässt er sich nicht breitschlagen. Ja. Das wollte ich jetzt noch kurz unterbringen. Dann habe ich gesehen, unsere VfB-Frauen hatten heute ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt 2. Und rat mal, wie sie gespielt haben.
Lass mich raten, sie haben 1-2 verloren?
Ja, ist korrekt.
Es war echt ein ganz beschissenes VfB-Wochenende.
Ja, Leute, es kann nur besser werden die kommende Woche. Mit Marvin Friedrich vielleicht. Ja. Ich muss mal gucken, ob wir das noch irgendwie regeln können. Gut, wir sind gespannt, sprechen dann, wie gesagt, am Donnerstag drüber. Hoffen, dass der VfB Stuttgart ins Halbfinale eingezogen sein wird.
Wir gehen fest davon aus.
Ja, es ist das erste Halbfinale, das erste Viertelfinale. Die anderen sind ja dann gesplittet. Ich glaube, das zweite ist einen Tag später und das dritte und vierte dann irgendwie 2-3 Wochen später oder so.
Furchtbar.
Aber auch da werden wir durchkommen und es ertragen. So, heute war es alles ein bisschen holprig. Es war aber auch sehr chaotisch.
Ja, aber endlich mal wieder hier.
Ich hatte 6 Stunden Zeit, diese Sendung vorzubereiten. Besser geht's da nicht. So, wir haben sogar noch ein Thema draußen gelassen, das ich so spannend fand. Aber das machen wir dann am Donnerstag.
Ja, würde ich sagen.
Gut, Sebastian. Auf ein neues. Bis dahin. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ciao.
Ciao.